Wir kommen zu dem Programmpunkt mit dem selbsterklärendsten Namen, dem CCC-Jahresrückblick. Deshalb kann ich euch nur bitten, macht mal einen mega dicken Applaus für Konstanze, Erdgeist, Kantorkel, Khaleesi und Linus!
Herzlich willkommen zum Jahresrückblick.
Ich danke schön, Linus. Herzlich willkommen zum Jahresrückblick des CCC 2024. Ich werde kurz ein paar Sätze verlieren für diejenigen hier, die nicht wissen, was der CCC ist. Wir sind ein Verein, wie es sich gehört, für gute Deutsche. Wir haben so um die, irgendwas zwischen 7.000 und 8.000 Mitgliedern. Da wird Volkorn nachher noch genaueres zu sagen zu der Mitgliederstatistik. Wir arbeiten ehrenamtlich und unabhängig und am liebsten veranstalten wir kommerzfreie Events wie dieses hier, aber nicht nur große, sondern auch kleine. Und wir werden versuchen, in diesem Jahresrückblick nicht nur die politischen Themen anzusprechen, mit denen wir uns beschäftigt haben im vergangenen Jahr, sondern auch darzustellen, wie aktiv und wie eigentlich der Kern des CCCs aus den Chaos-Treffs und aus den ERFA-Kreisen besteht, die einfach kontinuierlich gute inhaltliche Arbeit machen an allerhand technischen Themen. Denn in unserer Satzung, wie hier sicherlich viele wissen, steht ja, dass wir zur technischen Bildung beitragen wollen. Das versuchen wir hiermit auch. Aber wir haben wie immer ein interessantes, spannendes Jahr. Werdet ihr euch ja sicherlich auch gerade so anhand der letzten Monate vorstellen können und wenig Zeit. Daher beginnen wir, wie die früheren Jahre manchmal auch, vom Januar und schreiten vorwärts bis zum Dezember. So, Khaleesi fängt an, oder?
Nee, das war ich. Der Januar.
Hallo, hallo. Okay, herzlich willkommen auf dieser Bühne. Ihr kriegt betroffene Glauben. Ja, ihr kriegt eine Minute zu sagen, was ihr sagen wollt. Was willst du sagen? Das ist ein offener Raum.
Ja. Der CCC schützt offen Täter und glaubt betroffenen Personen nicht. Deswegen sind wir hier. Ihr habt es alle gesehen und ihr könnt euch das auch alle auf Instagram durchlesen, auf keine Show für Täter. Denn der CCC glaubt den Betroffenen nicht, das ist ein Punkt.
Gut, ich glaube, damit haben wir das geklärt. Damit geht ihr jetzt bitte von der Bühne runter. Okay, Sie wollen nicht von der Bühne runtergehen. Wer im Raum, also ich glaube, es ist gut, jetzt können alle, die da keine Lust drauf haben, die das auch so sehen können, einmal Buh schreien. Und jetzt haben wir das geklärt. Das hier kuratiertes Programm, denen läuft die Zeit davon. Ihr habt euren Punkt gemacht und jetzt geht bitte von der Bühne. Ja gut, das war jetzt genug. Wir haben euren Punkt gehört. Geht jetzt bitte runter.
Wollt ihr irgendwas sagen?
Für ich glaube, und wenn ihr eine Bühne haben möchtet, könntet ihr euch für einen Talk,
es gibt sicher noch irgendwelche Räume, um das
oder
zu
eine self-organized Session,
genau,
in dem wir den passenden Rahmen und Raum für dieses Thema finden können. Ich denke noch. Und ich glaube,
sprechen
wir können darüber rein. Gerne diskutieren. Ich glaube, ich bin nicht die rechtliche Sohn. Und ich glaube, wir haben euch alle gesehen und gehört und es wäre konstruktiver, das in einem passenden Rahmen zu diskutieren.
Wie wäre es denn, wenn ihr euch einfach
aber
da
bitte
aufstellt,
adressiert das
an bis ihr zur Seite geht und einfach bleibt?
Wo das ist.
Wer von euch hat denn Lust auf den Vortrag, der jetzt eigentlich hier angemeldet war? Damit dieser Vortrag passieren kann, stört das leider ein bisschen, wenn dieses Transmich hier steht. Deshalb würde ich euch bitten, dass ihr euch dahin stellt, damit diese ganzen Menschen, die Lust auf diesen Vortrag haben, sich den Vortrag angucken können. Alles Weitere ist auch nicht mein Mandat hier zu klären. Schreibt eine Mail an info@ccc. Klärt es direkt mit den Betroffenen, aber ich glaube, das ist aber nicht das richtige Forum hier.
Wer von euch möchte sie denn anhören? Ich höre da so ganz kleine Stimmen, das sind zwei Hände. Wer möchte sie nicht anhören? Das ist eindeutig die Mehrheit. Liebes Publikum, lasst
Gewalt ist keine Lösung.
Die Security das klären. Es geht hier gleich weiter. Was sollen wir besser
machen? Einfach anfangen. Ihr würdet gerne weiter die anderthalb Stunden hier stehen? Okay.
Vielleicht sollten wir einfach unseren inhaltlichen Talk anfangen? Ich weiß nicht, vielleicht. Wollen wir das machen? Also wir wollten eigentlich jetzt am Anfang über die Korrektivrecherchen reden und über den Rechtsruck. Ja. Wir fangen einfach mal an.
Thank you.
Okay, und ich glaube, damit haben wir eine freie Bühne und die Möglichkeit, wie geplant mit dem Programm fortzufahren. Bitteschön, und gebt ihr nochmal einen dicken Applaus!
Danke für den Redebeitrag. Wir haben als SprecherInnen das Problem oder die gute Situation, dass wir mit dieser Schiedsstelle, die da gerade beschrien wurde, eine Institution geschaffen haben, die dafür sorgt, dass nicht wir hier oder irgendeine diffuse Orga Entscheidungen darüber treffen muss, wie wir Täter, was wir nicht einschätzen können, behandeln auf unseren Veranstaltungen, sondern die Schiedsstelle hat in einer Verfahrensordnung, die sie sich gegeben hat, über die ganzen letzten Jahre Prozesse entwickelt, wie wir darauf Rücksicht nehmen, auf die Befindlichkeiten von Konfliktparteien, dass die sich hier sicher fühlen auf der Veranstaltung. Diese Schiedsstelle gibt bei uns keinen Rapport ab. Wir wissen wirklich nicht, worum es gerade in dem Fall geht. Wir haben gehört, dass es auf Instagram eine Story gegeben haben soll, in der Dinge umrissen wurden. Die können wir auch nicht einschätzen, weil die Schiedsstelle diese Fälle, die Ihnen angetragen wird, auf jeden Fall vertraulich behandelt und auch behandeln muss. Und deswegen sind wir hier in einem Informationsnachteil, können uns dort zu dem Fall nicht äußern, würden uns auch nicht äußern wollen und vertrauen darauf, dass die Schiedsstelle wie in den letzten Jahren weise Schiedssprüche bei Konflikten zwischen Parteien, die auf unserer Veranstaltung zusammenkommen möchten, auch löst. Und mehr können wir dazu echt nicht sagen.
Ich möchte nur noch eine letzte Bemerkung dazu machen, wie unsere Schiedsstelle funktioniert, wie sie arbeitet und wer, sind nämlich natürlich nicht wir, sondern andere Personen, sich darin engagiert, ist transparent offengelegt und kann man bei uns auf den Webseiten nachlesen. Wer also Schiedsstelle und CCC sucht, kann sich darüber informieren.
Okay, dann beginnen wir mit ähnlich erbaulichen Themen, dem Rechtsruck in Deutschland. Im Januar wurde die Korrektivrecherche veröffentlicht und es kam zu, was historisch die stärksten Massenprozesse, Proteste in Deutschland, als die historisch stärksten Massenproteste in Deutschland in die Geschichte eingegangen ist bisher. Es gab ein Geheimtreffen, ich brauche das jetzt hier nicht zu wiederholen. Entscheidend war, dass natürlich das Recherchekollektiv Korrektiv seither Ziel von allerhand Angriffen ist, da lungern Leute vor der Tür ab, da werden die Leute, die an der Recherche waren und Mitglieder der Redaktion diffamiert. Umso mehr freut es uns natürlich, dass wir schon damals unsere Solidarität zum Ausdruck gebracht hatten und dass Jean Peters, der an dieser Recherche beteiligt war, den Eröffnungsvortrag beim diesjährigen Kongress gehalten hat. Mit herzlichem Gruß an unsere Freunde von der AfD, für die wir dort hinten in Halle H. uns auch sehr freuen, dass wir den Justiztransporter bereitstehen haben, den Adenauer SRP Plus, den das Zentrum für politische Schönheit gerade ausbaut, um den AfD-Wahlkampf zu begleiten. Und selbstverständlich sind wir auch Unterstützerinnen der Kampagne für ein AfD-Verbot, lieber jetzt als gleich. Wir freuen uns weiterhin, dass wir Julian Hessenthaler dieses Jahr auf dem Kongress begrüßen können, der mit der Ibiza-Affäre die Regierung unter FPÖ-Beteiligung vor 5 Jahren zur Auflösung gebracht hat. Hier noch ein kleiner Blick auf den Adenauer SRP unten in Halle H. Da freuen sich Leute, wenn ihr mithelft beim Bau dieses wunderbaren Gerätes. Und wenn rassistische Parteien im Parlament sitzen, dann stellt sich natürlich auch die Frage, redet man denn mit denen, Erdgeist?
Ja, ich hatte da das Problem gehabt, schon in 2023 wurde der CCC gebeten von hektisch aufgescheuchten Abgeordneten, die wollten Informationen zu KI und wie das die Politik beeinflusst, wie das zukünftige demokratische Prozesse positiv oder negativ beeinflussen könnte. Ich wurde dort von einer Fraktion eingeladen, habe mich dort hingesetzt und habe davon erzählt und plötzlich habe ich eine Frage von ganz rechts hinten bekommen von einem Abgeordneten, der sich dann als AfDler herausstellte und der mich ein wenig auf dem kalten Fuß erwischt hatte, weil ich mich ja da hinsetze normalerweise und versuche durch meine technische Expertise den Abgeordneten Entscheidungsmaßstäbe an die Hand zu geben, nach denen sie Politik machen können. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich mich da hinsetze und potenziell meine Aussage zum radikale Politik machen missbraucht werden kann. Also war ich plötzlich hart irritiert und fühlte mich ein wenig deplatziert. Ich hätte am liebsten nicht geantwortet oder ihm unflätige Dinge an den Kopf geworfen. Ich habe am Ende mit allem, was ich aus einer Frage rausnehmen konnte, einfach so kurz wie möglich geantwortet. Aber es hatte mich bewegt und dann bin ich später darauf gekommen, dass ich nicht der Einzige bin, denen es so geht. Die Aline Blankherz, die ihr vielleicht auch aus der Eröffnungsveranstaltung kennt, die hat es noch drastischer erwischt. Die hat dann wirklich eine Frage bekommen, die so doll lenkend war, dass sie sich explizit nur an alle demokratischen Parteien im Raum gewandt hat. Eine Partei fühlte sich da nicht von angesprochen und hat sich danach dann darüber beschwert. Und der wirklich traurige Punkt ist, dass der Bundestag sich seitdem in den Einladungsschreiben an seine Sachverständigen sehr explizit äußert und sagt, dass die eingeladenen Sachverständigen die Fragen aller im Ausschuss vertretenen Fraktionen, Gruppen und fraktionslosen Abgeordneten beantworten solle. Und dagegen gab es dann im letzten Jahr, jetzt im November, noch einen offenen Brief im Namen aller Sachverständigen, die da geladen sind, dass wir das nicht wollen. Also wer nicht damit klarkommt, dass ich der AfD keine Antwort gebe, der möchte mich da bitte nicht einladen. Ja. Ein schöneres Thema. Der Fabi, bitte auf die Bühne. Der CCC hat sich selber ein Geburtstagsgeschenk zum 42. gemacht und Fabi berichtet darüber.
Moin, lass uns einmal kurz über Utopien reden. Und zwar ist der CCC, wie ihr vorhin gesagt habt, kürzlich 42 Jahre alt geworden und wir dachten, wir feiern das mal auf eine ganz besondere Art und Weise und zwar ausnahmsweise mal mit Kunst. Und dafür haben wir uns überlegt, was macht der Chaos Computer Club eigentlich für uns aus? Und der Chaos Computer Club zeigt immer wieder Probleme auf, Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und hofft hoffentlich auch Dystopien zu verhindern. Aber wir wollen das Gegenteil zeigen. Wir wollen euch die Utopien zeigen, die der CCC auch immer wieder darstellen will. Und ganz wichtig dabei, Utopien im Plural. Denn jedes Wesen hier hat seine eigene Vorstellung von Utopien. Und wir können nicht alle davon zeigen, aber wir können ein paar davon suchen und auswählen. Und dafür haben wir Anfang des Jahres eine Ausschreibung gemacht, unseren Call for Stories. Und insgesamt über 100 Einreichungen haben uns erreicht und wir mussten uns entscheiden, was wir haben wollen. Und am Ende haben wir 12 Stück davon ausgewählt, die ihr euch jetzt ansehen könnt, die über das Jahr hinweg entstanden sind und die wir sogar mit Geldern fördern konnten, mit 420 bis 4.200 Euro, je nach Projekt. Und die Projekte sind extrem weitreichend und sehr unterschiedlich geworden. Wir haben literarische Werke, generative Werke, wir haben Kurzgeschichten, wir haben ein Wimmelbild und Videospiele und Filme. Und das Ganze könnt ihr euch jetzt ansehen, denn das Ganze ist fertiggestellt, nicht nur auf 42.ccc.de, sondern auch in Halle J, direkt gegenüber der Bühne Yell. Dort könnt ihr euch diese verschiedenen Utopien vorstellen und hoffentlich euch ein wenig inspirieren, begeistern und ein wenig Hoffnung auf die Zukunft machen lassen. Ich freue mich auf euren Besuch und bis dahin.
Ja, vielen Dank für diese schöne Pause. Wenden wir uns den nicht so schönen Dingen zu. Wenn wir in Deutschland eine europäische Patientenakte haben, dann möchte die EU natürlich auch was Eigenes haben. Das ist der European Health Data Space. Klingt fancy, ist es aber nicht. Die Idee davon ist, alle europäischen Patientendaten in einem Raum zusammenzuführen und diese zum einen zur Primärnutzung, also alle Daten wie ihr geht zum Arzt, ihr geht zur Apotheke, wie unsere EPA im Prinzip auch, zusammenzuführen, aber auch zur sekundären Nutzung, Pseudonym der Forschung, TM, zur Verfügung zu stellen. Wir haben da einen offenen Brief mitgezeichnet, um eine Opt-out-Möglichkeit zu bekommen. Das ist nicht der Fall gewesen. Der Text wurde am 16. Dezember verabschiedet und dann auch veröffentlicht. Dementsprechend ist das Thema durch. Und das ist natürlich eine sehr beunruhigende Entwicklung. Wir haben in dem EPA-Talk schon gehört, was da alles an Krankheiten auftreten kann und wird. Und dementsprechend ist es eine besorgniserregende Entwicklung. Und jetzt gucke ich mal zu Constanze.
Naja, generell muss man sagen, dass uns 2024 Gesundheitsdaten in mehreren Darreichungen beschäftigt haben, nicht nur die Patientenakte, sondern auch das Deutsche Forschungsdatenzentrum, wo ja seit diesem Jahr alle gesetzlich versicherten Daten zusammengetragen werden, die lange Probleme hatten, viele Monate überhaupt ein IT-Sicherheitskonzept aufzustellen. Es gibt auch einen nationalen Gerichtsfall, wo ich persönlich Klägerin bin und versuche, über diesen Weg die Fragen der Hortung, und zwar der wirklich millionenfachen Hortung, an zentralen Datensammelstellen vor den EuGH zu bringen. Und wir haben versucht, das Verfahren zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte so aufzustellen, dass wir versuchen wollen, quasi die EU-Grundrechtsfragen zu stellen. Und soweit wir wissen, sind die Diskussionen über die Gesundheitsdaten mal wieder, wenn man das im europäischen Vergleich sieht, in Deutschland relativ stark und in anderen Staaten vergleichsweise unterentwickelt. Immerhin gibt es aber doch einen ziemlichen Protest weltweit. Aber wenn man auf die Fakten sieht, und da will ich gleich mal auf dem EuGH-Urteil kommen von März diesen Jahres, dann ist auch hier mal wieder eine Grenze gefallen. Der EuGH hat entschieden, dass die Fingerabdrücke, die zwei, die ein Deutscher, Detlef Sieber, über Verwaltungsgericht Wiesbaden dem EuGH vorgelegt hat, dass die rechtmäßig erhoben werden, dass sie also nicht gegen Unionsrecht verstoßen, dass er zwei Fingerabdrücke abgeben muss. Allerdings hat die Europäische Union die Verordnung auf eine falsche Rechtsgrundlage gestellt und sie muss daher nachbessern. Hat aber eine relativ lange Zeit, das zu tun, nämlich bis 2026, wenn ich mich erinnere, ich glaube 31. Juli 2026. Das heißt, die jetzige, also die neu zusammengestellte Parlament wird sich wieder damit befassen müssen. Aber zunächst mal landet der Fall dann wieder zurück beim Verwaltungsgericht Wiesbaden, weil ja sozusagen die europarechtlichen Fragen jetzt geklärt sind. Ich würde mal sagen, das gesamte Projekt ist eigentlich, glaube ich, auf dem Rechtsweg damit erschöpft. Da kann man, glaube ich, nicht viel machen. Wir haben ja bereits vom EuGH vor jetzt schon 10 Jahren ein Verdikt erhalten, dass die Biometriesammlung okay sei. Auch da wurde das ja sozusagen nicht oder war nicht erfolgreich, gegen die Biometriesammlung vorzugehen. Und ich glaube mal, das ist so weit erschöpft, dass man vom EuGH da nicht mehr landen kann. Parallel haben wir eine Entwicklung in Deutschland. Seit 1. Januar 2024 werden auch alle Kinder, auch Kleinkinder, biometrisch erfasst. Der Kinderreisepass, der keine Biometrie enthielt, ist abgeschafft worden und also auch Kleinstkinder werden jetzt biometrisch erfasst. Wenn sie 4 Jahre und jünger sind, dann kann man sie noch irgendwie im Liegen fotografieren mit offenen Augen. Danach werden die vollen biometrischen Standards wie bei den Erwachsenen angelegt. Mit dem einzigen Unterschied, dass der Biometrie-Reisepass für Kinder eine kürzere Laufzeit hat, nämlich 6 Jahre. Das ist als strotzt vor unfassbarer Unsinnigkeit, weil natürlich die ganze biometrische Erfassung und die Argumentation, die dahinter steht, Identitätsdiebstahl und überhaupt die Erkennung, die biometrische für Kindergesichter und erst recht für Fingerabdrücke, die dann auch dazu kommen bei etwas größeren Kindern, überhaupt technisch gar keinen Sinn ergibt, kostet unglaublich viel, 37,50. Und wenn im Laufe der 6 Jahre der biometrische Kinderreisepass dann leider nicht mehr so korrekt aussieht, weil das Kindergesicht natürlich größer wird und innerhalb von 6 Jahren nicht mehr dasselbe Kind abgebildet ist, dann muss man sich einen neuen biometrischen Reisepass machen lassen. Also es ist eigentlich eine totale Frechheit. Aber meiner Ansicht nach haben sich Ich glaube, es gab im öffentlichen Diskurs darüber überhaupt keine Diskussion. Also uns als CCC hat die Biometrie in ganz vielen Darreichungsformen Arbeit gemacht, die sind ja, aber mir scheint auf der Ebene, obwohl das ja nur auch Menschen auf den Bürgerämtern dann jeden Tag begegnet, scheint kaum noch eine politische Diskussion zu sein. Sehr ärgerlich. Können wir nur abhaken als ärgerlich. Ja. Und wo wir schon bei ärgerlich sind, der konservativste Senat der Bundesrepublik Deutschland, wo die Burschenschafter allesamt ein Urteil gegen die Informationsfreiheit im März erlassen haben, nämlich beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Sie haben gesagt, dass die Behörden selber entscheiden können, ob sie auf dem Postweg oder per E-Mail antworten. Wenn man auf dem Postweg auf eine Informationsfreiheitsanfrage antwortet, dann braucht man natürlich die private Adresse der Person. Das ist faktische Abschaffung der anonymen Anfragen nach dem IFG. Nun hatte unsere veritable Ampelkoalition allerdings gesagt, hey, naja, wir machen Transparenzgesetze. Und konnte man im März sagen, ja, ja, gut, jetzt hat dieser konservative Senat mal wieder das Informationsfreiheitsgesetz beschnitten. Und im Prinzip die ganze Plattform fragt den Staat, die ja auf anonyme Anfragen auch ausgelegt ist, sozusagen ausgehebelt. Aber natürlich hat es die Ampel nicht hinbekommen. Wir haben kein Transparenzgesetz und damit haben wir jetzt ein Informationsfreiheitsgesetz nach diesem Urteil, was noch unzulänglicher ist als davor. Vielen Dank an den 10. Senat in Leipzig. Nee, das ist wirklich kein Applaus wert. Reißt euch zusammen. Faktisch haben wir jetzt einen Zwang, wenn die Ministerien wollen, dass man seine private Adresse rausgeben muss. Ach, ich höre jetzt auf. Haben wir noch schöne Themen? Oh no, Palantir, ja. Yeah. Oh, das muss ich auch unbedingt erzählen, weil es so geil ist. Im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Ihr erinnert euch, im letzten Jahr haben wir das erste Palantir-Urteil, sogenannte KI-Urteil, wo allerdings nicht viel zu KI drinsteht. Da hat doch die CDU-CSU, die jetzt ja die Opposition im Bundestag war, einen Antrag gestellt, dass doch bitte alle Vera benutzen sollen. Vera ist sozusagen der Behördensprech für Palantir, Big Data, Polizeidatenbanken. Er hat dazu also einen Antrag gestellt, hat sich Sachverständige eingeladen, haben ordentlich debattiert, aber keiner war dafür, außer die Polizeien selbst und am Ende auch nicht mehr so richtig die CDU-CSU. Stattdessen hatten sie die Konkurrenten von Palantir eingeladen, so was wie Sekunet. Und die haben dann natürlich gesagt, hey, wir können das auch. Ihr müsst uns nur eine ordentliche Anschubfinanzierung rüberschieben und dann machen wir das in nur einem halben Jahr oder einem Jahr oder so. Das heißt, die Palantir-Diskussion hat sich so ein bisschen verändert hinzu, könnt ihr ja eigentlich auch ein deutsches Konsortium machen und tritt so ein bisschen auf der Stelle. Also wir haben in Deutschland überhaupt bloß drei Bundesländer, die derzeit Palantir einsetzen. Das ist NRW, Hessen und Bayern. Und Bayern auch noch mit so einer Pilotphase, die als rechtswidrig gebrandmarkt wurde, weil sie Echtzeitdaten für die Pilotphase benutzt haben. Aber es geht nicht so richtig voran. Ja, denn das Bundesinnenministerium hat tatsächlich dafür gesorgt, dass zumindest die Bundesbehörden bisher Vera, also Palantir, nicht einsetzen. Wir müssen das aber auf jeden Fall beobachten. Das wird ganz sicher in der neuen, weit weniger progressiven Regierung wieder ein Thema werden. Achso, ich sollte vielleicht noch erwähnen, was das Problem ist. Das Problem ist, dass massenhaft unbeteiligte Zeugen und Kontaktpersonen in diesen Palantir-Analysen landen, dass die Zweckbindung ausgehebelt wird. Ein wichtiges Prinzip im Datenschutz, denn die dürfen ja eigentlich nur dafür benutzt werden, wofür sie mal erhoben wurden. Und das war auch der, sozusagen, der Grund, warum das Verfassungsgericht davor die Regelungen für rechtswidrig erklärte. Und wir werden, weil noch zwei weitere Verfahren in Karlsruhe anliegen, noch mit weiteren Urteilen zu diesen Palantir-Gesetzen rechnen müssen, müssen wir also 2015, ja, müssen wir drauf achten. Ihr habt das im Blick, oder? Habt ihr im Blick? Oh, habt ihr auch die Bezahlkarte im Blick? Wer hat die im Blick von uns?
Die Bezahlkarte habe ich auf meinem Zettel zumindest, habe ich auch eine Weile im Blick. Die Bezahlkarte für Geflüchtete wurde im April, Mai eingeführt als weiteres Drangsalierungsmittel für Migrantinnen, die damit die grundlegendsten Bezahlvorgänge nicht mehr selbstbestimmt vornehmen können. Sie sind erstens komplett jetzt tracebar, aber zweitens kann man mit so einer Karte, die quasi als Kreditkarte funktioniert, nicht mehr in den Laden gehen und bezahlen, weil es da meistens Zahlungsuntergrenzen gibt. Man kann keine Auslandsüberweisungen mehr stattfinden lassen, wie wenn man richtiges Bargeld bekommt als Geflüchteter, wenn man zum Beispiel Unterhaltsleistungen im Ausland bezahlen muss, was vorher alles ging. Es gibt einen ganzen Stapel. Der Deutsche Anwaltsverein hat dort viele realistische Szenarien mit ausgearbeitet. Wir haben uns dem Protest gegen diese Zwangsbezahlkarte mit angeschlossen und finden es ein wichtiges Thema, dass wir weiter dagegen opponieren und als gegebenes Mindestmaß an Menschenwürde auch den Geflüchteten wieder Bargeld wie die ganzen letzten Jahre, Jahrzehnte zur Verfügung zu stellen. Wir haben.
Und da wir ja auch immer gerne Dinge hacken, es gibt diverse Kollektive, die versuchen, die Bezahlkarten zu hacken mit Solidaritätstauschen, findet ihr auch in den Suchmaschinen eurer Wahl. Und jetzt freuen wir uns über Vollkorn für den aufregenden Teil. Wir haben nämlich schöne neue Dinge gemacht, nicht nur Kunst.
Moin, genau. Ja, ihr seht, die Hackbibel 3 ist draußen und ich glaube, für alle Mitglieder des oder alle Menschen, die nicht schon 1986 Mitglied des CCCs waren, erzähle ich noch einmal ganz schnell. Die Hackerbibel 1 und 2 sind nämlich große Werke des Chaos Computer Clubs gewesen, die in den 80ern rauskamen. Für viele Leute der erste Schritt auch zum CCC hin, weil sie die in Bibliotheken oder Buchläden gefunden haben, während sie ganz allein irgendwo auf dem Dorf die einzigen waren, die sich für Computer interessierten. Und das hat inzwischen natürlich einen historischen Wert. Darum haben sich Historikerinnen damit beschäftigt. Und dann kamen die plötzlich zu uns, zur Datenschleuder-Redaktion und sagten, hey, wollen wir nicht mal eine Ausgabe Nummer 3 so circa 40 Jahre später machen? Also haben wir uns hingesetzt und eine Hackbibel 3 gemacht. Die ist jetzt im diesen Jahr auf der Buchmesse Leipzig öffentlich präsentiert worden und kann jetzt auch erworben werden. 18 bis 20 Uhr am Vereinstisch. Und das hat natürlich dazu geführt, es tut uns auch ein bisschen leid, liebe Mitglieder, dass wir die Datenschleuder in den letzten 2 Jahren, also letztes und dieses Jahr, ein wenig vernachlässigt haben. Darum sind wir ganz froh, dass wir euch noch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen konnten und die Datenschleuder 108 jetzt kurz vor dem Kongress oder, falls sie noch nicht angekommen ist, hoffentlich nach dem Kongress bei euch im Briefkasten liegt. Wunderbar. Genau. Die Datenschleuder 108 hat ein paar schöne Artikel wieder, kann ich nur empfehlen zu lesen, auch für alle, die noch kein Mitglied sind. Ihr könnt sie auch erwerben unter ds.ccc.de. Da gibt es zum Beispiel, ihr habt ja sicherlich überall gesehen, es gibt neuerdings diese Schilder mit Braille für Leute, die blind sind. Und auch hier in der Datenschleuder haben wir einen schönen Artikel von der Gehörlosen-Community zum Beispiel drin. Oder wir haben auch einen Artikel zum Thema Hackethik, wo wir euch natürlich auch bitten, hey, lest euch das durch, diskutiert mal gerne mit uns zum Thema Hackethik. Hackethik, da sind 40 Jahre in dem Thema schon vergangen, da kann man vielleicht noch mal ein bisschen was Neues mit einfließen lassen. Okay, genug dazu. Genau. Mitglieder, das ist natürlich für mich immer super spannend, weil so viele Hackbibeln müssen wir drucken, Datenschleudern müssen wir drucken und versenden. Und ihr seht, wir haben in dem Jahr 2023 bis 2024, Dezember bis Dezember, das ist immer das Mitgliederverwaltungsgeschäftsjahr, ein Mitgliederwachstum von 7.900 etwa bis 8.150 knapp gehabt. Es ist ein recht ereignisloses Jahr gewesen, was die Mitgliederentwicklungen angeht. Wir haben keine Karteileichen aussortiert. Wir haben einfach nur, man sieht sehr deutlich, ne, von 2 Kongressen die Zuwächse gehabt. Aber eine kleine Anekdote am Rand. Wir haben jetzt also diese 8000 Mitglieder überschritten, aber die Chaosnummer, die immer hochzählt und nicht wieder erneut vergeben wird, die ist schon bei ungefähr 16.000. Das heißt, so viele Mitglieder, wie wir heute haben, sind auch schon wieder aus dem Club wieder ausgetreten in den 40 Jahren. Kleines Anekdote, aber ja. Alles klar. Wunderbar, ich danke euch.
Wieso habe ich eigentlich immer die Themen, die so all sind? Also ich muss immer irgendwie über die Urteile, wo es schon wieder schiefgegangen ist, reden. Ja, wir haben ein EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung. Wir erinnern uns, es gab ein extrem radikales Urteil vom Europäischen Gerichtshof 2016, was im Wesentlichen die Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten abserviert hat. Mit ziemlich guter Begründung. Danach allerdings kamen ein paar Urteile, vor allen Dingen 2020, die haben das so leicht geschleift. Und tatsächlich ist dieses Urteil vom Mai nochmal ein Stück zurückrudern hinter die eigentlichen roten Linien, die das Gericht mal selbst gezogen hat. Der Hintergrund ist natürlich tatsächlich ein jahrzehntelanges Trommelfeuer von Strafverfolgungsbehörden und Politikern, die immer wieder in allen EU-Ländern diese Vorratsdatenspeicherung fordern. Es ist tatsächlich auch, wer die Verhandlungen, die verschiedenen verfolgt hat beim EuGH, deutlich zu merken, dass der Druck immer noch hoch ist. Dem hat das Gericht zumindest leicht nachgegeben. Das ist ein französischer Fall, der Hadopi-Fall. Und letztlich ist das Urteil, wenn man es jetzt mal so runterbrechen will auf den Satz, ich würde es mal so formulieren, die anlasslose Speicherung von IP-Adressen ist jetzt möglich unter bestimmten Voraussetzungen. Vor allen Dingen ist die Voraussetzung aber, dass das Surfverhalten von denjenigen, die diese IP-Adressen erzeugen, nicht profiliert werden darf. Das ist auch möglich, denn das ist der Hadopi-Fall und das ist ja eine Urheberverwertungsrechtsgesetzgebung, die nämlich warnen soll in Frankreich, wenn man eine Urheberverwertungsrechtsverletzung, wenn man verdächtigt wird, eine begangen zu haben, dann will man nämlich die IP haben, damit man die Nutzer warnen kann. Aber wenn man natürlich auf die Strafverfolgungsbehörden runterbricht, die diese IP-Vorratsdatenspeicherung vor allen Dingen in Deutschland diskutieren, ist es natürlich sehr schwierig, davon auszugehen, wie man eine Profilierung des Surfverhaltens vermeiden soll, wenn es eben im Strafverfahren verwendet werden soll. Dennoch, ihr habt es alle mitbekommen, es ist jetzt irgendwie die Riesenkoalition aus SPD, CDU, CSU und keine Ahnung, was eigentlich die extremen Parteien da machen, was die wollen. Definitiv, wenn wir die Vorratsdatenspeicherung wieder auf dem Tapet haben, aber lasst euch nicht den Quatsch erzählen, dass der EuGH die anlasslose Speicherung von IP-Adressen quasi durchgewunken hätte. Das Urteil ist sehr viel diffiziler und verbietet die Profilierung des Surfverhaltens. Also weiterhin ist die Antwort immer noch des EuGH, nein, keine anlasslose Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten, auch keine Metadaten. Und insofern, man soll sich, glaube ich, nicht ins Boxhorn jagen lassen darüber, dass das immer weiter gefordert wird. Wird aber sicherlich 2025 auch ein Thema. Kann ich jetzt mal was Positives machen?
Später.
Oh ja, oh, das ist positiv, mach mal.
Genau, bereits vor einem Jahr haben wir dieses zweitbeste Mittel gegen Gesichtserkennung gezeigt. Noch schöner wäre ein ordentliches Verbot gegen Gesichtserkennung, weil diese Tüte auf dem Kopf echt unpraktisch ist. Und noch schöner wären auch Aufsichtsbehörden, die ihrer Aufsichtspflicht nachkommen und dafür sorgen, dass Behörden keinen Unfug machen. Das Jahr ging damit los, dass Bellingcat und ARD-Podcaster PIM-Eyes gesellschaftsfähig gemacht haben. Sie nutzten PIM-Eyes, um Daniela Klette zu finden. Das hat 1A funktioniert und das wollten dann auch ganz schnell andere haben. Der Juni steht ganz im Zeichen der Biometrie. Insofern kommen jetzt noch so ein paar andere Beispiele. Wir haben herausgefunden und veröffentlicht, dass das BKA so ziemlich alle Gesichtsbilder aus seiner Fahndungsdatenbank in PolZ an Fraunhofer weitergegeben hat. Fraunhofer sollte am Markt erhältliche Gesichtsidentifizierungssysteme testen. Das macht man natürlich mit Bildern, noch schöner mit echten Bildern. Also hat das BKA da alle Daten einmal rübergetragen. Der BFDI wusste erst von nichts. Später versuchte der BFDI dann auch noch eine Rechtsgrundlage fürs BKA zu finden. Hat nicht geklappt, es gab keine Rechtsgrundlage und gestern gab es einen schönen Vortrag hier dazu. Dann haben wir uns das ganze Jahr über mit dem AI Act beschäftigt. Das erste Bild hier mit der Tüte auf dem Kopf, das war im EU-Parlament. Da wurden wir von Abgeordneten eingeladen, um über Massenüberwachung zu sprechen. Und ein starkes Verbot von Gesichtserkennung ist nun leider nicht im AI Act gelandet. Es gibt Ausnahmen. Wenn eine abstrakte Gefahr besteht, dann ist prinzipiell eine Fernidentifizierung möglich und das ist ein klarer Widerspruch zum Koalitionsvertrag. Dort wurde noch vereinbart, Gesichtserkennung sei europarechtlich auszuschließen, aber ja, die Ampel war nicht nur dort unzuverlässig. Dann haben wir uns mit dem schönen Bürokratieentlastungsgesetz befasst. Da geht es unter anderem um biometrische Daten in Reisepässen. Wir erinnern uns vielleicht schon ein paar Jahre her, es wurde angefangen, die biometrischen Daten auch in Reisepässen zu erheben, um Terrorismus zu verhindern. Nun sollen diese Daten freiwillig zur Beschleunigung an der Fluggastabfertigung genutzt werden. Wir wissen alle, wie freiwillig die Nacktscanner an Flughäfen sind. Immer wenn ich sage, ich möchte freiwillig nicht da durchgehen, gewinne ich eine Sonderbehandlung. Und ich würde mich freuen, wenn das weiterhin auch viele von euch nachmachen, insbesondere solche, die sich das leichter erlauben können, weil sie weniger Bart haben, weil sie hellhäutig sind, weil sie blond sind.
Kantorin, ich hätte dann noch einen Praxistipp. Wenn man das tut, kann man auch laut über was, zum Beispiel, warum man das ablehnt, reden, weil hinter einem die machen das in der Regel nach. Und nach einer Weile wird das wieder vergessen und dann gehen die wieder durch. Aber so, wenn man das vormacht, dann machen das viele nach. Kann ich empfehlen.
Ja, es gab noch einen zweiten kleinen Punkt in dem Bürokratieentlastungsgesetz. Hotelmeldepflichten wurden aufgehoben, zumindest wenn man einen deutschen Pass hat. Das gilt leider nicht für Ausländer. Dann waren wir im Innenausschuss, dort gab es eine Anhörung zum Bundesdatenschutzgesetz und auch dort haben wir wieder ein Verbot biometrischer Überwachung gefordert. Das hat einen ganz besonderen Hintergrund. Die Polizei ist kreativ, hält sich nicht immer an Recht und Gesetz und hat sich unter anderem in Sachsen, NRW, Brandenburg, Baden-Württemberg, Berlin und Niedersachsen mit Fernidentifizierung im Straßenverkehr auseinandergesetzt. Die haben einen schönen Transporter gebaut oder genauer zwei. Da sitzt ein Gerät, eine Kamera hinten drin und kann in Autos reinfilmen und dann live erkennen, wer dort fährt. Oft, wenn nicht immer, passierte auch das ohne Kenntnis von Datenschutzbeauftragten. Das heißt, da gibt es irgendwie ein systematisches Versagen. Und weil da so wenig drüber bekannt ist, hilft es wenig, irgendeinen Rechtsweg zu beschreiten. Das heißt, hier wäre es schön, wenn noch viel mehr Leute zum Beispiel Frag den Staat benutzen, um herauszufinden, wo diese Autos sind oder vielleicht mal versehentlich einen Tracker an dem Auto vergessen oder so. In dem Gesetz, das im AI Act beschrieben wurde, wird auch ein Ausnahmetatbestand besprochen. Die Idee ist, Gesichtserkennung nur dann zuzulassen, wenn besonders schwere Straftäter gesucht werden. Das hilft aber nicht, wenn wir zum Beispiel an Bahnhöfe denken, an den Hamburger Hauptbahnhof, da kommen jeden Tag eine halbe Million Menschen vorbei. Da wird auch jeden Tag irgendein schwerer Straftäter, der gerade gesucht wird, vorbeikommen. Das heißt, insbesondere bei Bahnhöfen würde ich bei Ausnahmetatbeständen keine Ausnahme schaffen, sondern hätte immer die Möglichkeit, dort Gesichtserkennung einzusetzen. Auch in dem Sicherheitspaket, jetzt greife ich im Jahr ein bisschen vor, sollte Gesichtserkennung eingeführt werden. Das ist nur zum Teil passiert, weil Sicherheitspaket zweigeteilt war. Es gibt jetzt biometrische Überwachung, um die Identitäten von Schutzsuchenden festzustellen, aber es gibt keine flächendeckende Gesichtserkennung gegen alle. Und an dieser Stelle ein fettes Danke an die CDU, denn an denen ist es gescheitert. Die haben im Bundesrat verhindert, dass dieser zweite Teil vom Sicherheitspaket durchgeht. Kleiner Wermutstropfen, sie haben es nur abgelehnt, weil es denen nicht weit genug ging.
Äh, Es geht weiter mit den schönen Dingen oder vielleicht auch mit den nicht so schönen Dingen, die wir damit ansprechen müssen. Wir haben nämlich ein chaotisches Chaos-Katalysator-Stipendium. Myri?
Ja, Myri, richtig. Genau, das chaotische Katalysator-Stipendium gibt es jetzt seit fast 3 Jahren und fördert ausgewählte Masterarbeiten mit 1.500 Euro. Bisher haben wir ungefähr 15 Stipendien vergeben. Und wenn ihr auf unsere Website guckt, www.chaos-stipendium.de, findet ihr auch die Arbeiten, die schon fertig geworden sind und auch weitere Infos zu den Förderbedingungen und zu dem Bewerbungsverfahren und so. Da sage ich jetzt nicht so viel dazu. Die Grundidee hinter dem Stipendium war vor allem mal sozusagen die Hackethik in die Forschung zu tragen oder noch mehr in die Forschung zu tragen und dann wiederum die Ergebnisse und Impulse, die daraus entstehen, auch wieder zurück ins Chaos zu tragen und den fertigen Arbeiten vielleicht auch in Form von Talks oder Podcasts, Einladungen auch eine Bühne zu geben, also dass sie halt nicht nur so in der Schublade verschwinden, wie das oft passiert mit Abschlussarbeiten. Wichtig ist dabei vielleicht zu sagen, dass es uns vor allem darum geht, nicht nur Arbeiten zu fördern, die so aus den technik-naturwissenschaftlichen Fächern kommen, sondern vor allem uns auch wünschen, dass Studierende sich aus den Geistes- und Sozialwissenschaften melden und sich bewerben. Wir wollen damit nämlich Arbeiten vor allem fördern, die einfach eine kritische Analyse zu den Zusammenhängen von so Wissenschaft, Technik und Gesellschaft machen, dabei am besten noch ein bisschen nach vorne denken und sich auch trauen, utopische Technikzukünfte zu erdenken. Deswegen vielleicht runtergebrochen, mehr Aktion statt Reaktion, Transformationen, Utopien schaffen. Das brauchen wir vielleicht gerade. Daraus sind zum Beispiel auch schon Arbeiten entstanden zu so Themen wie Leben ohne Smartphone, Digitalzwang, zu offenen Werkstätten in der Lausitz zum Beispiel oder auch zu kindlichen Perspektiven auf Interaktion mit sozialen Robotern, das vielleicht so als Beispiel. Genau, also wenn ihr selber eine Abschlussarbeit schreiben wollt, bewerbt euch gerne, ihr findet alles auf der Webseite. Wenn ihr zum Beispiel oder auch wenn ihr Leute kennt, für die das in Frage kommen würde, sagt ihnen gerne Bescheid. Wenn ihr an Unis arbeitet, macht sehr gerne Werbung. Wir haben Flyer, wir haben Plakate, wir haben vorgefertigte E-Mails. Genau, meldet euch gerne. Und vielleicht noch als letzter Zusatz, gerade in Zeiten von krassen Sparmaßnahmen, auch im Bereich Bildung und Forschung, ist es vielleicht umso wichtiger, dass es solche Programme gibt, weil mittlerweile diese Maßnahmen sich halt bis auf das konkrete Alltagsleben der Studierenden noch auswirkt. Also in Berlin zum Beispiel geht es halt wirklich gerade um erhöhte Semesterbeiträge, teures Mensaessen, weniger BAföG-Beratung und so weiter. Und von den Mieten fange ich gar nicht erst an zu sprechen. Genau, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, von unterfinanzierter Forschung zu unterbesetzten EU-Parlamenten. Wir hatten im Juni auch EU-Wahlen und es war ein kleiner Vorausblick auf das, was uns wahrscheinlich bald auch in Deutschland erwartet. Der Rechtsruck ist da. Ihr seht, so gut die Hälfte ist von Rechten besetzt und das macht unsere Arbeit auf europäischer Ebene nicht einfacher. Und die Überwachungsbefugnisse und Auswechsel sind natürlich schon da gewesen in den letzten Jahren. Wir sind Kommissarin Ylva Johansson, meine persönliche Freundin, zwar losgeworden. Wir haben aber viele neue Gesichter in der Kommission, die es nicht besser machen. Und deswegen auch weiterhin wachsam bleiben, was EU-Politik angeht. Ich weiß, es ist für viele kompliziert, weit weg. Intransparenz. Es gibt tatsächlich in der Hackbibel einen Artikel für Aktivisti zum EU-Gesetze hacken. Also wenn ihr eine Hackbibel habt, schaut doch mal da rein. Dann wird euch vielleicht einiges klarer und wir müssen auch weiter auf diesem Auge wachsam bleiben. Und wachsam bleiben ist vielleicht ein gutes Stichwort. EU-Prozesse sind langwierig und schwierig.
Vielleicht will ich bei der Gelegenheit auch nochmal die Arbeit von ETRI, European Digital Rights, wo der CCC seit Jahrzehnten Mitglied ist, loben. Und Khaleesi macht da sehr viel Koordination, um einfach die Leute vor Ort zu haben, die uns auch relativ frühzeitig informieren, wenn da wieder irgendwas im Busch ist, wenn die wieder irgendwas planen oder wie die politischen Konstellationen aussehen. Ich glaube, das ist wichtiger geworden und ETRI ist aus meiner Sicht zumindest 2024 auch nochmal aktiver geworden, nicht nur sozusagen zu vermitteln zu den Mitgliedsorganisationen, sondern auch sich öffentlich zu äußern. Es gab noch mehr offene Briefe und den Versuch, auch Öffentlichkeit herzustellen, nicht nur in Deutschland, wo es immer noch vergleichsweise einfach ist, sondern in anderen europäischen Ländern auch. Also da müssen wir nochmal ein großes Danke nach Brüssel schicken.
Was ihr hier seht, ist ein Foto von Andy McGee, das er offenbar beim 26C3 gemacht hat, 2009, als das WikiLeaks Release 1.0 im BCC war das, stattgefunden hat und WikiLeaks so der kleinen Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde. In den kommenden 3 Jahren danach sind, glaube ich, sehr viele Releases von WikiLeaks gekommen, die WikiLeaks, glaube ich, weltweit bekannt gemacht haben und Julian Assange zu einem verfolgten Menschen gemacht haben, der 2012, das ist über 12 Jahre her, in der ecuadorianischen Botschaft Asyl suchte und dann dort 7 Jahre ungefähr verbracht hat in irgendwie, ich glaube, 40, 60 Quadratmeter Botschaft oder ein Zimmer in dieser Botschaft, was nur ein Teil davon natürlich war. Und der dann nach einem Regierungswechsel 2019 in britische Haft überführt wurde, weil sein Asyl in der ecuadorianischen Botschaft dann doch nicht mehr galt unter dem neuen Präsidenten. Hat er noch 5 Jahre im Knast verbracht in UK und hat dann im Mai 2024 einen Plea Bargain unterzeichnet, in dem er sich quasi für Straftaten unter dem Espionage Act schuldig bekennt und dafür zu 62 Monaten verurteilt wird, was aber eine Zeit ist, die er quasi schon in Auslieferungshaft verbracht hatte. Und damit war er ein freier Mann nach 12 Jahren Haft. Und es gibt einen Menschen, ja, da kann man schon mal applaudieren. Und in all dieser Zeit haben sicherlich nicht alle WikiLeaks-Veröffentlichungen zu die Welt verbessert in meinem Sinne. Und die Welt hat sich eigentlich gerne in meinem Sinne zu verbessern. Und es gab auch natürlich sehr viele Kontroversen um die Person Julian Assange. Aber es ging bei diesen Jahren in Haft niemals um die Person Julian Assange, sondern es ging um die Freiheit eines Journalisten, der das getan hat, was Journalisten tun, nämlich Missstände an die Öffentlichkeit bringen. Und über viele Jahre, glaube ich, hatte ich so den Eindruck, dass Julian Assange auch vergessen war oder dass er auch, irgendwie so wegen der DNC-Leaks so irgendwie, ja, meine Güte, der ist jetzt auch irgendwie komisch geworden, ja, aber dann man merkte, wie einigen Leuten so ein bisschen der Gedanke näherte, lass den doch da, ja, okay, wenn der da jetzt halt im Knast ist, gut, ne, aber der hat sich auch echt weit aus dem Fenster gelehnt. Und es gibt einen, der sich über all diese Jahre immer um Julian gekümmert hat, der diesen Fall nie vergessen hat, der ihn regelmäßig besucht hat, der hier auf den Kongressen darüber vorgetragen hat, wie es ihm geht, wie er da behandelt wird, wie er überwacht wird. Und der auch bei dieser Plea Bargain-Geschichte im Namen der Bau-Holland-Stiftung sehr viel Support geleistet hat. Das ist Andy Müller-Magun und für den könnt ihr mal richtig applaudieren. Und leider wird Andy nicht kommen. Leider wird Andy nicht kommen, zu diesem Zeitpunkt kann er nicht hier sein. Aber umso mehr könnt ihr nochmal applaudieren. Und Andy ist natürlich schon hier und ihr findet ihn auch am Stand der Bau-Holland-Stiftung und könnt ihm auch nochmal die auf die Schulter klopfen, Hände schütteln, applaudieren, was auch immer euch einfällt.
Ich glaube, als weiteren Dank wollen wir vielleicht noch eine Sache anschließen. Es gibt eine zweite Organisation, die sich unglaublich eingesetzt hat, all die Jahre, das Reporter ohne Grenzen. Und ich glaube, ohne die und ohne natürlich das Anwaltsteam hätte es auch nicht geklappt. Und ich würde euch empfehlen, nochmal die Vorträge die an die gehalten hat, von den letzten Kongressen anzusehen. Das lohnt sich zur Einordnung.
Ja, wir kommen zu einem weiteren neuen Zombie in unserem tollen Portfolio von Zombies neben der Vorratsdatenspeicherung, die Chatkontrolle. Ich weiß, ihr habt alle schon darauf gewartet. Es gibt sie immer noch. Wir haben immer noch damit zu tun. Im Januar sind wir bei Ratspräsidentschaft Nummer 7 angekommen, ohne Einigung. Das ist nicht sonderlich überraschend. Wir haben, ich kann, glaube ich, mittlerweile nicht mehr zählen, wie viele Expertinnen und Experten sowohl aus dem technischen Bereich als auch aus dem Kinderschutzbereich sich dazu geäußert haben. Die Politik hört nicht zu, der Rat hört auch nicht auf das eigene juristische Gutachten seines Dienstes. Und eigentlich gibt dieses Meme ganz gut wieder, was die ganze Zeit passiert. It's like rearranging chairs on the deck of the Titanic. Also das Schiff geht sowieso unter, aber wir machen noch mal ein bisschen was schön. Wir wollen aber immer noch Verschlüsselungen brechen. Das ist besonders wichtig. Was ist dieses Jahr passiert? Wir hatten eine Einigung im Parlament vorher und der nächste Schritt wäre eigentlich der Trilog. Dazu muss sich der Rat aber auch einigen. Und wir hatten es dieses Jahr mit Belgien in der Ratspräsidentschaft zu tun und mit Ungarn. Da kann man sich relativ schnell denken, das wird nicht besonders witzig für uns, war es auch nicht. Die Belgier haben so getan, als hätten sie Safeguards eingebaut und in den Ausnahmen einfach mal gesagt, ja, aber also ihr lest dann einfach die Nachrichten, bevor sie verschlüsselt werden, dann brechen wir Verschlüsselung auch nicht. Gar kein Problem. Also Client-Side-Scanning blumig umschrieben. Und dann kamen die Ungarn im Juni dazu. Und die haben etwas abgeliefert, mit dem wir alle nicht gerechnet haben. Also erstmal haben sie natürlich dieses ganze Gesetz nicht weiter irgendwie geändert, sondern sind dabei geblieben, dass sie irgendwie Verschlüsselungen brechen wollen, aber es nicht sagen wollen. Aber sie haben auch noch so einen kleinen diplomatischen Trick angewandt, der für uns wirklich so ein bisschen unmatched ist. Es gab eine Abstimmung, eine geplante Abstimmung der Ministerinnen im Dezember, wenn ich jetzt gerade den richtigen Monat gesagt habe. Und da mussten sich alle Ministerinnen, die gegen die Chatkontrolle sind, einzeln äußern, warum sie dagegen stimmen. Relativ logisches Denken der Ungarn zu sagen, okay, wenn die sich jetzt dahinstellen müssen und sagen müssen, wir wollen Datenschutz, dann stehen sie ziemlich schlecht da. Leider haben die Ungarn sich damit, oder zum Glück haben die Ungarn sich damit ins eigene Knie geschossen, denn die Sperrminorität, also der Anteil der Länder, die dagegen waren und die auch dagegen sein müssen, damit das Ding nicht durchkommt, hat zu einem kleinen Gegenschlag ausgeholt und dann gerne nochmal sachlich dargelegt, warum sie denn dagegen sind, mit Verweisen auf Datenschutz, IT-Sicherheit, das eigene juristische Gutachten des Rates und so weiter. Also da konnten wir so einen mal wieder kleinen Sieg davontragen. Es geht halt schon seit 6 Ratspräsidentschaften so. Die nächsten an der Reihe, ihr könnt das in diesem kleinen Karussell der Ratspräsidentschaften sehen auf der Folie, sind die Polen. Die Polen waren bisher immer gegen die Chatkontrolle und es sieht auch wohl so aus, als würden sie das Gesetz nicht anpassen. Das heißt, ich werde irgendwie weiter so das Ding verfolgen müssen, aber nach Polen kommt Dänemark und Dänemark wird das Ding sehr wohl anpassen und das ist im zweiten Halbjahr 2025, das heißt auch wir haben eine neue Bundesregierung und das kommt wahrscheinlich mit einer Veränderung der Position von Deutschland zustande. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Die Ministerinnen und auch die diplomatischen Repräsentanten in Brüssel, wenn die diese Abstimmung im Rat haben, sind an die Weisung der Bundesregierung gebunden. Das heißt, wenn die Bundesregierung sagt, ah ja, wir sind jetzt doch dafür, dann müssen die das abstimmen. Und das ist wahrscheinlich das, was passieren könnte. Das heißt, wir sollten jetzt allen Schwung und alle Kraft, die wir noch haben oder die wir vielleicht auch gespart haben im letzten Jahr, gegen die Chatkontrolle sammeln und laut werden und es nicht vergessen, dass dieses Ding immer noch im Raum steht, um diese Chatkontrolle zu verhindern. Denn wenn Deutschland für die Chatkontrolle stimmt, dann geht es in den Trilog und das mit einem Parlament, ich habe es euch vorhin schon gezeigt, das sehr, sehr rechts ist, das im Zweifelsfall eher nachgibt, als dem Parlamentsbeschluss gerecht zu werden, den wir haben. Ja, da kann man, muss man nicht klatschen. vielleicht kommen wir, jetzt habe ich den Faden verloren, zu den ja, noch unschöneren Sachen. Das hat auch was mit Handys zu tun.
Na, wir machen ja als Club seit einiger Zeit auch Support bei Disclosures. Ja, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren wir damit angefangen haben, das jetzt nicht nur für unsere eigenen Befunde am Internet zu machen, sondern auch anderen Leuten die Möglichkeit zu bieten, die vielleicht sowas zum ersten Mal machen oder an eine besonders kritische Sache geraten sind, wo es vielleicht besser ist, wenn jemand anderes Bescheid sagt, der mit Fug und Recht sagen kann, du, ich habe davon keine Ahnung, ich war das nicht. Und da gibt es dieses wunderschöne Bild von Jacek, war das, glaube ich, ne? Was das auch erklärt. Ne? Also wenn der Computer brennt, dann kann man uns jetzt C anrufen, dann hilft er. Und das machen wir, also wenn der Computer von jemand anders brennt. und wir machen da eigentlich wunderschöne Berichte regelmäßig. Es ist tatsächlich so viel, dass wir fast alle zwei Wochen oder wöchentlich damit zu tun haben, irgendwelche Dinge zu melden. Also es gerät auch so ein bisschen aus dem Ruder. Ja. Ich weiß nicht, ob das BSI noch mehr zu tun hat als wir, aber wir sind denen auf jeden Fall auf den Fersen. Haben hier einen wunderschönen Fall gehabt, wo quasi Logfiles von so einem Zwei-Faktor-SMS-Versender aufzufinden waren. Also hat es quasi da drin stehen so, du meldest dich bei WhatsApp an, dann wird dir quasi ein Code geschickt, dann kannst du dich bei WhatsApp anmelden. Oder wenn du eine Überweisung tätigen möchtest von so und so viel an den und den Betrag, kriegst du hier diese Transaktionsnummer. Und die flogen da so im Internet rum, da konnte man, also man hatte einen um ein paar Minuten verzögerten Live-Zugriff, weil die Dateien immer alle paar Minuten kamen. Wenn man jetzt also gut getimed hat, konnte man damit also den zweiten Faktor für die eigene Transaktion oder die man im Namen anderer machen möchte, konnte man den dort abfischen. Wir haben natürlich vor Zwei-Faktor-SMS schon, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, gewarnt. Schon lange. Gleichzeitig, ja, also für so Messenger wie WhatsApp oder Signal ist es tatsächlich der eine Weg, SMS die MSISDNs zu verifizieren. Es ist eher erschreckend, wie ein Anbieter mit dem Namen Identify Mobile, der nur diese eine Aufgabe, ja, you had one job, und das Ding knallt ihr dann halt irgendwie offen ins Netz. Da fragt man sich natürlich auch manchmal, was die beruflich machen eigentlich so.
Wir haben ein Chaosradio zugemacht. Wer sich das länger anhören will, wir haben ein Chaosradio dazu gemacht zu diesem zweiter Faktor SMS.
Wir haben in der Folge danach aber auch Bekanntschaft gemacht in einem unglaublichen Ausmaß mit Datenschützern von allen möglichen Organisationen. Das ist nämlich so, was jetzt so der neue Gag ist, wenn wir auf etwas zugreifen und sagen, guck mal hier, das war da im Internet, was ist das von euch? Ne? Dann versuchen die die Datenschützerabteilung, die Rechtsabteilung immer so zu sagen, naja, okay, aber ihr wart ja kein unberechtigter Zugriff, also brauchen wir die Betroffenen nicht zu informieren, weil ihr habt das ja jetzt auch gelöscht. Ja? Und die haben uns dann geflutet, weil diese Identify Mobile, das gibt dann so eine Verkettung, ne? Und dann haben die irgendwie ihren Kunden Bescheid gesagt, da gab es was. Und dann sind auf einmal irgendwie alle möglichen europäischen Versicherungen und wer so weiter mit dem gleichen Text an uns herangetreten, dass wir bitte bestätigen sollen, dass wir die Daten gelöscht haben, damit sie nicht melden müssen, dass es ein quasi Abfluss gab oder eine Sicherheitslücke. Ja? Sie wollen damit die Meldepflicht umgehen. Wir haben ihnen dann, glaube ich, meistens sehr verspätet irgendwann mal den Gefallen getan. Aber es ist übrigens auch etwas, da kommen wir gleich zu, was wir gerade VW gegenüber sagen mussten, ja? Dass wir diese Daten nicht weitergegeben haben. Vielleicht, manchmal fragt man sich so, ob man so eine Bestätigung eigentlich noch geben möchte, weil es für die Unternehmen nur ein Weg ist, dann den betroffenen Kunden gar nicht Bescheid zu sagen, wie verantwortungslos sie mit deren Daten und den ihnen anvertrauten Sicherheitssystemen umgegangen sind.
Compliance, so wichtig an der Stelle.
Hören wir auf mit Compliance.
Ich habe mir eine von den schönen Folien geben lassen. Wir haben ja mit diesem riesigen, dezentralen, spannenden, energetischen Wust, der dieser CCC ja am Ende ist, ab irgendeiner bestimmten Menge von diesen dezentralen Entitäten auch immer wieder Geburtstage und Geburtstage zu feiern. Wir haben ein neues Event, was in Nordösterreich das erste Mal stattgefunden hat, so im Schloss 1 Ende August. Wie ich hörte, coole Veranstaltung. Wir sind wieder dabei zu berichten, wo es sich lohnt, im nächsten Jahr mal ein Auge drauf zu halten für euch, falls ihr aus der Gegend kommt. Hackmas Castle, ich habe das bestimmt den Dialekt komplett verballhornt. Könnt ihr schauen, ob ihr vielleicht nächstes Jahr euch, wenn ihr aus der Region kommt, damit anschließt. Es gibt neue Hackspaces. Einen gibt es in Ljubljana, die heißen Left Click, die haben ja auch eine Assembly auf der Veranstaltung, falls ihr euch da connecten wollt, geht zu der Assembly Left Click. Es gibt einen neuen Chaos-Treff in Bern, der hat sich da auch vorgestellt, gleich mit einer geil gerenderten Karte, das Rote ist da, wo die sind. Wer aus Bern kommt, bisher keinen Anschluss hat, zack, die beißen nicht, habe ich vorhin mitbekommen. In Landau gab es ein fünfjähriges ich habe die Folien falsch gemacht, entschuldige. Du? In Landau, das Zentrum für Technikkultur in Landau hat seinen 5. Geburtstag gefeiert, hat uns dort von der Party, die da gefeiert haben, ein geiles Wusel-Video geschickt. Wer jetzt in diesem Jahr den 6. Geburtstag ist wahrscheinlich nicht mehr so feist wie der 5., aber der Chaospot hat sich da bei uns reingehackt, hat den 0x-Eten, also den 14. Geburtstag, in die Liste mit reingeschummelt, hat jetzt Hack im Pott zum 6. Mal durchgeführt. Das ist eine Veranstaltungsreihe in Essen. Und besonders wertvoll empfinde ich, dass die da im Chaospot ein eigenes Repair-Café aufgezogen haben, wo sie regelmäßig Menschen einladen, dass sie ihre Elektronik nicht wegwerfen, sondern ergründen, wie die funktioniert und schauen, ob man die vielleicht mit den vorhandenen Tools zusammen heile bekommt. Das ist eine sehr lobenswerte Initiative. Das heißt, wer da im Pott unterwegs ist, ab zum Chaospot nach Essen. Wir haben jetzt eine von diesen Veranstaltungen, die wir nicht müde werden, nochmal zu bewerben. Wer schnuppern möchte, wie der Kongress so noch vor 20, 25 Jahren war, ab zu den kleinen Veranstaltungen wie den Datenspuren in Dresden, hier vielleicht die Easter Hack in Hamburg, wenn sie kommt. Die Datenspuren feierten 20. Geburtstag jetzt Ende August, glaube ich. Und die nächsten Datenspuren sind am 3. September 25. Behaltet das im Auge, markiert den Kalender, dass ihr da vorbei könnt. Und die Entropia sind jetzt um 25 Jahre, aber haben ausgerichtet, nachdem sie 2018 ihre GPN zu einer Relevanz aufgebaut bekommen haben, dass sie sogar in der Wikipedia erscheinen durfte, gibt es für sie eigentlich jetzt nicht noch besonders mehr zu feiern. Und einer der Geburtstage, über die wir uns ganz besonders freuen, sind die 35 Jahre, die die Hexen jetzt schon auf dem Besen haben. Wir begrüßen dazu Diana und Prisma, die über den 35. erzählen.
Hallo. Hallo. So, also, das ist die Prisma von den Münchner Hexen.
Und das ist die Diana von den Berliner Hexen.
Genau. Und was haben wir?
Wir haben ein Jubiläum. Uns gibt es jetzt seit 35 Jahren auf dem 38C3.
Ganz genau. Ursprünglich wurden wir mal als Vereinigung sozusagen für Frauen gegründet. Mittlerweile sind wir da etwas fortschrittlicher und mit der Zeit natürlich gegangen. Wie ihr seht, wir haben jetzt eine Flinter-Definition. Moment, danke. Wir sind immer irgendwie queer-feministisch unterwegs. Flinter, ne, ihr könnt das ja lesen. Alle Menschen, die sich damit identifizieren können, stimmt, ich muss mich gar nicht umdrehen, alle Menschen, die sich damit identifizieren können, sind bei uns sehr herzlich willkommen. Hier auf dem Kongress sind alle Wesen sehr herzlich bei der Assembly und auch im Workshop-Raum bei uns willkommen. Alle.
Genau. Wir arbeiten an ganz verschiedenen Themen, ein ganz bunter Themenstrauß sozusagen. Unter anderem haben wir auch übergreifende Themen, ganz aktuell Code of Conduct, dass der weitergebracht wird. Es steht schon ein erster Entwurf, aber da sind wir auf jeden Fall noch dabei. Informationen einfach auch für einen leichteren Einstieg in querfeministische Themen. Und unsere Homepage wird eben auch überarbeitet. Also manchmal funktioniert vielleicht irgendwas nicht, aber auf jeden Fall, die ist auch Work in Progress. Ich bin weiterhin dran. genau, bis vor dem Kongress waren wir 880 Personen, die bei uns auf der Mailingliste schon sind. Jetzt hatten wir ein Hexenpicknick, das heißt, wahrscheinlich sind wir jetzt schon noch mal mehr. Und vielleicht schaffen wir ja sogar die Tausendermarke auf diesem Kongress. Also wer Interesse hat, kommt gerne vorbei.
Beitreten kann man natürlich auch außerhalb vom Kongress oder einfach sich mal interessiert an unsere Gruppen wenden. Wir haben lokale Gruppen in Berlin, in Hamburg, in Leipzig, in München und in Zürich. In Berlin könntet ihr mich zum Beispiel treffen, in München dann Prisma. Das ist wirklich ganz unkompliziert, einfach vorbeischneiden. Wir kündigen das immer auf Mastodon auch an.
Unabhängig davon, nicht in jeder Stadt gibt es eine eigene Hexengruppe oder manchmal ist eben der Weg auch ein bisschen weiter oder Personen wollen auch vielleicht nicht so gerne präsent sein. Wir haben auch ganz viele verschiedene Online-Treffen, die sich sehr mit breiten Themen eben beschäftigen. Zum Beispiel haben wir die Security-Hexen, wir haben die Partizipati, die sich mit politischer Teilhabe von Personen im Alltag beschäftigen, also vielleicht auch irgendwie eingeschränkte Personen. Wie ist das, wenn die auf Demonstrationen gehen? Was haben die für Schwierigkeiten? Was kann man da helfen? Ich muss schneller reden. Wir haben noch den Lesezirkel mit feministischer Literatur, Handcrafting-Gruppen, Neurodivers-Gruppe, die Phil-Hexen. Also wirklich, da ist für jede und jeden, für jedes was dabei.
Ganz genau. Und wir haben unser Anti-Stalking-Projekt, das verschiedene Workshops durchführt, das also wirklich deutschlandweit auch agiert und da ganz viel hilft. Wir haben mehrere Durchgänge des ganz, ganz großartigen Python-Kurses für Anfängerinnen von einer unserer Hexen schon durchgeführt. Das wird mittlerweile auch gefördert von der Wau-Holland-Stiftung. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür.
Dann wollen wir nächstes Jahr unsere erste eigene Konferenz durchführen, die Chaos Feminist Convention, geplant für Sommer 2025. Hoffentlich findet sie Anklang. Unser Motto wird sein Utopia Test Environment. Informationen gibt es voraussichtlich dann ab Februar 25 auf unserer Seite. Ich glaube, die ist auch eingeblendet, ja.
Genau. Und jetzt auf der, also wir haben zwei richtig coole Projekte, die wir bei uns auch an der Assembly haben. Das eine ist die Hexenkarte, wo man also sehen kann, wo gibt es schon Hexen, wo gibt es auch lokale Treffs und so weiter. Und das zweite, das ist diese großartige Hex-Hex-Cat-Badge, die SMD-Löt-Badge. Und die ist halt von den Münchnern entwickelt worden und sie ist total knuffig.
Genau. Wir haben jetzt auch hier am Kongress insgesamt drei Workshops, wo wir eben die anbieten in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Das SMD-Löten dabei, ein bisschen was muss man schon können. Und genau, dabei kann die eben gelötet werden. Und ansonsten bieten wir die wahrscheinlich dann auch bei unserer eigenen Hexenkonferenz nächstes Jahr hoffentlich wieder an.
Ganz genau. Also, wenn ihr Fragen habt, einen Tee trinken wollt oder euch an unser Hexenfeuer setzen wollt, ja, haben wir, ist auch tatsächlich brandschutzsicher, kommt einfach bei unserer Assembly vorbei und ja, bis bald.
Ciao.
Ah, im August gab es doch echt so einen richtigen Aufreger. Das ist der Entwurf des BKA-Gesetzes. Den die Ampelregierung vorgestellt hat. Und die hatten tatsächlich nicht nur die biometrische Massenüberwachung drin, inklusive Rasterung irgendwie der im Internet verfügbaren Bilder, aber nicht nur Bilder, sondern auch zum Beispiel Sprechmuster und so weiter. Sie hatten Palantir drin, sie hatten auch noch den Burner drin. Ich dachte, das ist das irgendwie Satire oder echt. Sie wollen heimlich in Wohnungen einbrechen, um dann heimlich in Computer einzubrechen, um dann Staatstrojaner drauf zu installieren, denn das andere, das ist ja auch so kompliziert und schwierig. Also das Ampel aus hat auch Vorteile. Okay. Kann weg. Oh, wo ist er denn?
Das Ampel aus. Beim Ampel aus muss man wählen und Wahlen interessieren uns ja. Und da sind Thorsten und ich gerne mal als Internetpolizei unterwegs. Wir haben ja 2017 zusammen mit Martin eine Wahlsoftware auseinandergenommen. Und wie es danach weiterging, erzählt Thorsten hier nochmal.
Hi. Ja, wir haben hier gerade, waren wir in unserer Wahlhauptmann-Uniform unterwegs, weil wir uns ein paar Mal mit Wahlen auseinandergesetzt haben. Wir sind jetzt im September. Was ist im September passiert? Da haben die Länder Sachsen und Thüringen gewählt und es wurde eine Software eingesetzt und da gab es so ein paar Probleme. Warum wir dann jetzt irgendwie damit uns beschäftigt haben, dafür hole ich jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen aus. Ich stand gestern hier mit Linus auch schon mal. Ja, wir haben mit Martin Schirsig, Linus und ich, wir haben 2017 schon mal die PC-Wahlsoftware angeguckt. Das war ein katastrophales Ergebnis, ein Desaster an Software. Das haben wir hier breitgetreten, da gab es verschiedene Meldungen, nachdem wir mit den Herstellern versucht haben, in Kontakt zu treten und das dann aber übers BSI erreicht haben, da mal Kontakt zu bekommen, gab es ein paar Krisentelcos, wir haben unsere Hilfe angeboten. Warum ist diese Software schlecht? Warum brauchen wir bessere Richtlinien für so eine Software, um die halt, also um bessere Konzepte? Haben halt angeboten, dass wir uns an, ja, daran beteiligen, mal ein paar Dinge auszuarbeiten. Ist da nichts passiert. Dann wurde gewählt, das BSI hat dann nochmal notfallmäßig eine Handreichung rausgereicht und damit die Verantwortung in Sachen Sicherheit so ein bisschen an andere delegiert, nicht an die Softwarehersteller leider. Und das ist auch nach wie vor so. Die Wahl wurde durchgeführt, 3 Jahre später kam das BSI dann an. Ja, wir haben hier mal so ein Paper fertig geschrieben, das hat rund 90 Seiten und ihr habt ja gesagt, ihr würdet euch gerne an der Ausarbeitung des Dokuments beteiligen. Wir veröffentlichen das nächste Woche, wollt ihr nochmal drüber gucken. Haben wir dann eigentlich auch nur abgewunken und kurz gelacht und das war es dann. Ja, und plötzlich begann dann die offene Feldschlacht, als in Sachsen bekannt wurde, dass da Sitzverteilungen falsch berechnet wurden von einer Wahlerfassungssoftware bzw. einer Wahlauswertungssoftware, die genutzt wird, um die Stimmen einfach ja, elektronisch also, zu erfassen und an die entsprechenden Wahlleiter zu übermitteln. Ja, was ist da passiert? Wir hatten ja irgendwie 2017 schon sehr konkrete Forderungen gestellt, nämlich dass wir irgendwie erfordern, dass so eine Wahlsoftware Open Source entwickelt werden muss und gemaintained werden muss, damit transparent ist. Wenn mal ein Fehler eintritt, dass halt jeder Mensch auch in der Lage ist, mal nachzuschauen, was da passiert. Natürlich wurde nichts Open Source, das wird weiter irgendwie geheim gehalten, was da so passiert. Und deswegen haben wir gesagt, so okay, wie kann das sein, dass jetzt schon wieder eine Software daherkommt und irgendwie intransparent irgendwie mit dieser ganzen Fehlersituation umgeht. Ich habe beim Landeswahlleiter in Sachsen angerufen, gesagt, so, was ist denn da passiert? Erzähl doch mal, wir wollen euch ja helfen, das Missverständnis hier aufzuklären. Ist ja eigentlich nichts passiert, aber jetzt erklär das doch mal. Und dann hieß es halt so, ja nee, aus Gründen der Sicherheit können wir da jetzt nichts zu sagen. Unsere Vermutung war, dass das irgendwie ein mathematischer Fehler war, dass da irgendwie was falsch implementiert wurde, ein Rundungsfehler passiert ist oder irgendwas in der Richtung. Das lag insofern auch nahe, als dass die Sitzverteilungsalgorithmen in Sachsen auch gerade geändert wurden und zum ersten Mal zum Einsatz kamen. Aber wir haben dann gesagt, so okay, wir schauen uns das mal an, haben dann gebeten, so schickt uns mal Softwarespenden, dass wir mal schauen können, was ist da eigentlich genau passiert bei dieser Sitzverteilungsberechnung. Wir haben eine Softwarespende bekommen. Später hat der Softwarehersteller gesagt, ja, war ein Rundungsfehler, also doch nichts mit Sicherheit. Naja, dann lag das so ein bisschen brach und dann haben wir gedacht so, naja, aber jetzt haben wir bald wieder so eine Bundestagswahl, schauen wir uns das nochmal an und dann haben wir gesagt so, okay, wir definieren jetzt hier mal so einen Turing-Test für Wahlsoftware und gucken mal, was muss eigentlich so eine Wahlsoftware leisten, damit wir sagen, ja, das geht oder das geht nicht. Im Vergleich haben wir halt die Software von 2017 und die von 2024, die jetzt auch zur Bundestagswahl möglicherweise ziemlich flächendeckend eingesetzt wird, um die Stimmen zu erfassen. Ja, was soll man sagen? Wir haben gestern schon mal darüber ein bisschen geredet, was wir da so gefunden haben in der aktuellen Software. Wir haben uns das dann nämlich auch noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Es war nicht ganz so ein krasses Desaster wie bei PC-Wahl, aber all diese Anforderungen, die wir halt an so eine Software haben, wurden auch diesmal nicht erfüllt. Ja, das ist Kacke und deswegen fordern wir halt nach wie vor, dass wir auf der einen Seite Open Source brauchen. Wir müssen Open Source finanzieren können, gerne mit Steuermitteln. Es muss da einfach mal Fördermittel für geben, dass so eine Software Open Source gemaintained wird. Es gibt auch schon andere Projekte. Ja, da kann man gerne mal ein bisschen Dampf machen. Ich glaube, die meisten Firmen verstehen halt einfach nicht, dass Open Source bedeutet, dass man damit nicht auch Geld verdienen kann. Ja? Also es sind ja am Ende doch IT-Dienstleister, die das Ganze bereitstellen, maintain und so weiter. Und es ist mir einfach unklar, wie das sein kann, dass diese Generation von Menschen, die das da beschließen, da so stur bleiben. Eine andere Sache ist natürlich auch, es hat sich überhaupt nichts getan, mal ein paar Anforderungen zu formulieren. Das nützt ja offenbar nichts, wenn der CCC sich hinstellt und Anforderungen definiert, die wir an so eine Software haben. Das müssen halt unsere Behörden tun. Das BSI ist natürlich eigentlich eine richtige Anlaufstelle. Nun hieß es, ja, das BSI ist ja gar nicht zuständig dafür, das ist das BMI und so. Ehrlich gesagt, es ist mir völlig egal. Bewegt euch mal. Macht doch mal was. Was kann nicht sein, dass das hier... dass sich am Ende irgendwie so ein paar Hacker hinsetzen müssen, um ein paar Anforderungen zu schreiben, die dann am Ende sowieso nicht eingehalten werden. Also, wenn wir eine ordentliche Software haben wollen, brauchen wir einen ordentlichen Katalog an Anforderungen, nach denen man auch prüfen kann. Irgendjemand muss das ja auch abnehmen. Irgendein Landeswahlleiter sagt dann so, ja, die Software wird zugelassen, habe ich geprüft, alles in Ordnung. Open Source und mehr Anforderungen festlegen und das war's.
Wir haben schon viel Feedback dazu bekommen, wer jetzt zuständig ist oder nicht. Das ist in einer Bürokratie so. Ja. Aber wenn man sich anschaut, wozu das BSI alles technische Richtlinien schreibt, dann fragt man sich, warum wir nicht einfach mal was für so eine Wahl geschrieben haben. Aber vielleicht kommt das ja noch. In 3-4 Jahren kriegen wir dann eine E-Mail oder so. Gleichzeitig diese Angriffe auf Wahlsoftware, das müssen wir schon immer noch dazu sagen, ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass man auf diesem Weg das Endergebnis einer Wahl dauerhaft beeinflusst, aber es sind natürlich das Vertrauen in die Demokratie, was leidet, so auch zum Beispiel in Sachsen, wenn irgendwie einen Tag später gesagt wird, ach übrigens, die AfD hat doch einen Platz weniger und die CDU und dafür die Grünen und SPD mehr, das nimmt den Leuten einfach so ein bisschen den Spaß an dem System und auch das Vertrauen in dieses System und ich glaube, gerade beim Vertrauen in die Demokratie haben wir gerade nicht mehr so viel Guthaben, mit dem man jetzt um sich werfen kann. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Akteure, die ein Interesse haben, genau das zu stören, genau dieses Vertrauen in die Demokratie zu erodieren. Und das sollten wir, wo es geht, verhindern.
Kantorkel hat es vorhin schon gesagt, die Papiertüte ist eigentlich die einzig wirksame Waffe gegen biometrische Massenüberwachung. Die digitale Freiheit hat uns mal aufgezeigt, wie die Jugend von morgen aussehen wird. Und das Sicherheitspaket hat uns über mehrere Monate viel beschäftigt, so viel, dass Kantorgen und ich uns da zusammen tun mussten. Und vielleicht sprechen wir noch mal ganz kurz darüber, was dieses Sicherheitspaket eigentlich möchte. Das ist nämlich gar nicht so wenig und es ist auch in so vielen unterschiedlichen Bereichen so abgefuckt, dass man es eigentlich nur ablehnen kann, außer man ist die CDU. Wir haben biometrische Massenüberwachung und zwar möchten sie gerne den biometrischen Abgleich zur Identifizierung anhand von allen Daten, die uns im Internet zur Verfügung stehen. Das heißt, PIM, EIS und Co. sind auf jeden Fall auf dem Plan, aber wenn man viele Daten hat, braucht man natürlich auch den sehenden Stein der Polizeibehörden. Also Palantir hätten Sie wahrscheinlich auch genau gerne dabei. So, dann reicht uns das natürlich noch nicht, überall immer Menschen identifizieren zu können. Wir würden die natürlich auch ganz gerne kontrollieren. Deswegen haben Sie diese Messerverbotszonen oder eine Verschärfung der Messerverbotszonen erstellt, um Taschenkontrollen durchführen zu können. Was heißt das für uns? Naja, wir müssen eigentlich damit rechnen, dass wir immer und überall kontrolliert werden. Und Kant Horke sagte dazu, früher war mehr Klobürsten, denn alles, was denn hier drin vorkam, hat nicht zu den Massenprotesten geführt, die wir uns da vorgestellt hätten.
Also ja, das ist Kritik an uns und an euch. Früher haben wir bei sowas, glaube ich, mehr Lärm gemacht. Klobürste, für die nicht aus Hamburg sind. Hier wurden mal Gefahrengebiete eingeführt. Dabei wurde unter anderem eine Klobürste eingesammelt als gefährlicher Gegenstand von der Polizei. Und beim nächsten Protest waren dann Hunderte, wenn nicht Tausende Klobürsten da. Wenn wir über das Sicherheitspaket und Gesichtserkennung reden, zwei Dinge. Zum einen, die CDU hat einen Teil des Sicherheitspakets abgelehnt. Das heißt aber nicht, dass Gesichtserkennung erledigt ist. Wir dürfen die Menschen mit Migrationshintergrund, die Menschen an den Grenzen nicht vergessen. Für die ist biometrische Identifikation Realität. Und der zweite Punkt ist, wenn so ein Sicherheitspaket kommt, wenn Gesichtserkennung da ist, dann müssen wir auch über das Vermummungsverbot reden. Wir haben heute schon mehr und mehr Kameras im öffentlichen Raum. Wir sehen in der Regel nicht, ob diese Kameras laufen und müssen einfach mal davon annehmen, dass sie aufzeichnen, was wir da tun, insbesondere wenn wir protestieren. In Zeiten von PIM-Eis kann sich aber auch irgendein Nazi an eine Gegen-Nazi-Demo stellen und alle abfilmen und hinterher alle Leute einzeln mit PIM-Eis identifizieren. Das heißt, ja, wir haben versagt, wir haben es nicht geschafft, Gesichtserkennung in der Masse zu verhindern. Heißt gleichzeitig, wenn wir noch frei demonstrieren wollen, müssen wir das Vermummungsverbot loswerden, denn unvermummt kann es in Zukunft vielleicht gefährlicher werden, zu demonstrieren.
Oh, ich darf einmal die Sachen machen, die nicht so olle sind. Okay, das BKA-Gesetz. Wir erinnern uns vielleicht, der CCC hatte mit dem BKA-Gesetz eine Menge zu tun über die Jahre. Wir waren da auch als Sachverständige geladen. Dieses BKA-Gesetz, was vom Bundesverfassungsgericht in Teilen als verfassungswidrig gebrandmarkt wurde, ist noch von Schwarz-Schwarz-Rot 2007. Das heißt, die Zeit, die das Gericht verhandelt hat, war relativ lange. Und hier ging es um die Umstrukturierung der polizeilichen Datenbanken, also des Verbundes vor allen Dingen, das heißt, der Verbund heißt INPOL. Und hier hat das Gericht einige Schranken eingesetzt, die auch für die weitere Debatte, so für den Einsatz von Analyseplattformen und automatisierten Daten, oder ich will es mal generell sagen, die ganze Palantir-Diskussion eine Rolle spielen wird. Denn was in diese wirklich riesige Input-Datenbank, zu der alle Polizeien und die Bundespolizei und der Zoll Zugang hat, einfließen darf, ist doch enorm beschränkt worden. Das heißt, auf dieses Urteil werden wir uns sicherlich noch viel beziehen können, wenn es die nächsten Palantir-Debatten geben wird. Bis zum 31. Juli 2025 hat denn der neue Gesetzgeber Zeit nachzubessern. Das heißt, wir werden relativ schnell, wenn sich dann irgendwann eine Regierung gebildet hat, wieder mit dem BKA-Gesetz konfrontiert sein. Anders als jetzt bei der EU-Gesetzgebung haben wir ja keine Kontinuität. Das heißt, der eigentliche Gesetzesvorschlag zum BKA-Gesetz, über den ich sprach im August, der wird ja so nicht kommen, aber wenn die Regierungsbildung wie erwartet relativ langsam sein wird, dann wird relativ schnell nach einem neuen Koalitionsvertrag wieder mit dem BKA-Gesetz losgehen müssen, damit sie die Frist vom 31. Juli halten. Werden wir also im Blick halten müssen.
Ja.
Ja. Ja.
Das dynamische Quartett auf der rechten Seite war ja
mit vielen glorreich klingenden Dingen angetreten. Wir haben beigetragen dazu, dass zumindest im Koalitionsvertrag nicht komplett hanebüchener Blödsinn in IT-Themen drin steht. Wir hatten gehofft, dass viel von dem Umsetzung findet. Ich gehe da jetzt aus Gründen der mentalen Gesundheit nicht ins Detail. Was mich aber am meisten ankeks, ist, dass die jetzt zuletzt in Bewegung gekommene Änderung am Hackerparagraph und der Umgebung, also die Novelle von 202a, die dann zumindest schon mal das Allergröbste verhindert, indem man, wenn die Intention nicht war, diese Daten dazu bösen Dingen zu verwenden, dann geht man im Allgemeinen straffrei aus. Das sollte jetzt noch zum Ende der Legislatur mit verabschiedet werden, nachdem die offene Feldschlacht zu vielen Gefallenen geführt hat, ist auch diese Novelle des Hackerparagraphen mit beerdigt worden. Das heißt, dass wir weiterhin in einer traurigen Unsicherheit leben. Wenn wir Sicherheitsprobleme auf fremden Rechnern gefunden haben, sind wir bis heute einfach noch mit einem Bein schon im Knast. Wir haben das gesehen im Modern Solutions-Fall, wo der Sicherheitsforscher, der einfach nur dokumentieren musste, damit er am Ende beweisen kann, dass er dort wegen, nennen wir es Fehlkonfigurationen, Zugriff auf Daten erlangt hat, die er nicht haben durfte, wurde dann am Ende genau nur für diese Dokumentation, dass er damit nichts Böses vorhat, am Ende verurteilt. Und das ist genau das, was die Novelle des 202a, dieses Vorfeldparagraphen, Winhacker-Paragraph, entschärft hätte. Und wir haben keine große Hoffnung, dass wer auch immer jetzt Februar die Wahl gewinnt, dass die sich dort die Mühe geben werden, den Hackerparagraphen zu entschärfen. Würde dem Snoopy, wenn du nicht noch, wir haben alle ganz viele Runs vorbereitet fürs Ende der Ampel. Wie sind wir in der Zeit? Wollt ihr noch was? Dann darf da jeder noch mal sein Lieblingsthema bringen.
Also ich würde nur zum Hacker-Paragraphen noch sagen, wir haben ja vor einiger Zeit aufgehört, Sicherheitslücken an die CDU zu melden. Das hat für die in diesem Jahr auch nicht so gut ausgesehen.
Wie darf denn jeder nochmal so richtig einmal über die Ampel? Ey, hört mal, die haben im Koalitionsvertrag festgehalten, sie wollen die Staatstrojaner eingrenzen. Nichts ist passiert. Sie haben versprochen, sie führen ein IT-Schwachstellenmanagement ein. Sie wollten mal darüber sprechen, wie man das vielleicht einhegen kann. Nichts ist passiert. Ich denke, andererseits, was jetzt kommt, wird schlimmer.
Und vielleicht, um da nochmal mit einzufallen, Sie haben uns auch Pseudonyme und anonyme Internetnutzung versprochen und das Familienministerium plant Altersverifikationslösungen, ist passiert. Das wird wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen sein, bis es eine neue Regierung gibt. Es gibt aber einen Demonstrator, den wir irgendwann auch bald mal zu Augen bekommen und dann mal schauen, wie schlimm es ist. Das heißt, da kommt noch einiges auf uns zu, was das grün geführte Familienministerium auch schon vorbereitet hat.
Ich möchte auch noch mal, ja, ich finde beeindruckend, wie Innenministerin Faeser zuverlässig jeden Terroranschlag nutzt, um neue Überwachungsbefugnisse zu fordern. Und damit darf Snoopy was zu Kameras in Köln erzählen.
Genau, ich möchte euch ein bisschen was zum Thema Kameras in Köln erzählen. Und zwar gehört das alles so ein bisschen mit in diese Überwachungsgeschichte. Und diese ganzen Nachrichten, die es auch dieses Jahr gab, die haben uns auch in unserer Initiative richtig schlechte Laune gemacht. Also wir hatten da auch eigentlich schon fast den Gedanken, dass damit eigentlich diese ganze Kiste gegessen ist und wir da keinen Fuß mehr in die Tür bekommen, weil die alle so ein bisschen durchgedreht sind. Das war so ein bisschen unsere Auffassung davon. Aber ich hole mal ganz kurz zu dieser Geschichte aus. Und zwar, genau, das es geht um Kameras stoppen. Das ist eine kleine Initiative in Köln. Und wir haben uns so ein bisschen gegründet, als damals bei der Silvesternacht 2015, 2016 die Polizei das, was da alles passiert ist, die schrecklichen Dinge zur Gelegenheit genutzt hat, um mal das Thema Videoüberwachung ein bisschen mehr zu beackern, um etwas zu tun, um zu zeigen, okay, wir sind die Polizei, wir tun was und dann machen wir Videoüberwachung und dann kann das bestimmt nicht wieder passieren. Und bei diesem Thema hat die Polizei dann durchaus relativ moderne Technik, die auch durchaus sehr detaillierte Bilder und Daten liefert, ausgebaut. Und das hat uns dann teilweise so gestört, dass wir angefangen haben, da ein bisschen nachzufragen, wie das denn ist und mit dem Datenschutz und überhaupt. Da haben wir dann sehr unbefriedigende Antworten bekommen. Und nachdem diese Kommunikation nicht besser wurde, haben wir uns dann dafür entschieden, dagegen zu klagen. Und das Problem in Deutschland ist, wenn man dann so dieses so ein Verwaltungsverfahren anstrengt, dann, wir sagen in Köln jetzt, fließt viel Wasser den Rhein runter. Und hier war das auch der Fall, es ist erstmal nichts passiert. Die Klage wurde eingereicht, dann wurde so ein bisschen hin und her geschrieben und dann lief das eine Weile. Nachdem das dann so eine Weile lief, hat die Polizei gesagt, ach, hier passiert ja nichts, dann können wir ja weiter ausbauen. Und über die Jahre, also wir haben das vor knapp über 6 Jahren angefangen, wurden immer mehr öffentliche Plätze in Köln mit Videoüberwachung ausgestattet. Es gab ein paar Eilverfahren, die wir geführt haben. Da haben wir schon so einen ersten Eindruck bekommen, wohin die Reise geht, welche Details wichtig sind in den Klagen. Und da haben wir schon gesehen, das ist gar nicht so einfach, da so einen Fuß in die Tür zu bekommen, um da ein bisschen was zu erreichen. In der Zeit haben wir über 1500 Seiten an Papier produziert, um die Argumente auszutauschen, wie schlimm das alles ist und wie sehr uns das nervt und wie wir die Probleme mit den Grundrechten und dieser Überwachungsgeschichte sehen. Und nachdem wir da diese Eilverfahren durch hatten, die wir genau auch teilweise verloren haben, das heißt, die Videoüberwachung durfte teilweise weiterlaufen, an manchen Stellen nicht, haben wir uns wieder den Hauptverfahren gewidmet. Die sind mit ein bisschen juristischen Feinheiten dann zu 7 Hauptverfahren irgendwie gewachsen, die wir parallel betreuen müssen. Das ist also ein richtiger Haufen Arbeit. Und da haben wir jetzt im November in diesem Jahr das erste Mal seit, obwohl die Klagen über 6 Jahre anhängig sind, quasi eine erste mündliche Hauptverhandlung bekommen, in der wir dann auch einen ordentlichen Fuß in die Tür bekommen haben. Das heißt, wir haben zu 1/3 im Prinzip diese Klage gewonnen und die Polizei muss einen bestimmten, doch schon signifikanten Bereich der Videoüberwachung theoretisch wieder zurückbauen. Das ist halt leider nur ein Fuß in der Tür, da liegt noch einiges an Arbeit vor uns. Was wir aber auch geschafft haben, wir haben das Versammlungsrecht nochmal deutlich gestärkt. Bei der Videoüberwachung muss mindestens 1 Stunde vor Versammlungsbeginn für die Anreise die Videoüberwachung ausgeschaltet werden und 1/2 Stunde nach Versammlungsende. Das war uns auch wichtig, dass das da nochmal drinsteht, um einfach, wie Kantorkel ja schon angemerkt hat, diese Versammlungsfreiheit doch nochmal so versuchen, wieder so ein bisschen da die Meinungsfreiheit zurückzubekommen. Das haben wir auch da geschafft, aber was jetzt, da das auch relativ kurz her ist, November, haben wir auch gerade frisch die Urteilsbegründung bekommen. Die wird hoffentlich morgen auf kameras-stoppen.org veröffentlicht. Und parallel haben wir erfahren, dass die Polizei Berufung in allen 7 Verfahren eingelegt hat. Das heißt, die ganze Reise von dieser Geschichte wird noch uns eine Weile begleiten. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, über was für einen Zeitrahmen wir sprechen. Aber wir sehen uns dann wahrscheinlich vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster wieder, zu einem Datum, was ich euch überhaupt noch nicht sagen kann, weil wir erstmal noch mal wieder weiter darüber streiten müssen. Und genau, wir freuen uns natürlich über Unterstützung, weil das ein sehr schwieriges Thema ist. Und genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine Mail oder besucht mal unsere Website auf kamerasstoppen.de. Da haben wir eigentlich alles geschrieben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank, Snoopy. Ich lade dich und alle anderen ein, morgen zum Hamburger Hansaplatz zu kommen. Wir veranstalten dort einen Überwachungsspaziergang. Und zwar organisiert oder experimentiert vielmehr die Hamburger Polizei dort mit Verhaltenserkennung. Zum Beispiel ist es offenbar gefährlich, dort herumzuliegen. Es gab einen Versuch, die Polizei durfte sich selbst evaluieren und ist grandios gescheitert. Es gab extreme Mängel in Planung, Durchführung, Evaluation, sowas wie Fehlerraten wurde gar nicht erfasst. Informationsanfragen wurden auch nicht beantwortet. Der Evaluationsbericht ist ein Witz, obwohl sich der rot-grüne Senat hier Transparenz oder auch einen Standard für den Einsatz von KI auf die Fahnen geschrieben hatte. Das heißt, das, was da in Köln passiert oder auch das, was jetzt in Hamburg passiert, das ist nichts, was einfach nur einzelne Städte betrifft. Die Technik, die hier in Hamburg getestet wird, kommt aus Mannheim. Das, was wir in Köln sehen, die Kameras, die sehen wir auch in vielen anderen Städten. Insofern sollten wir hier auf jeden Fall aufhören, immer nur in der jeweiligen Stadt aktiv zu sein, sondern mehr gemeinsam reisen.
Ja, im Dezember haben wir uns einem offenen Brief angeschlossen. Wir haben hier so ein gewisses Muster, ja. Internationale NGOs bringen Argumente. IT-Sicherheitsforscher und IT-Experten bringen Argumente. Juristen bringen Argumente. Sie schließen sich zusammen. Sie formulieren ihre Forderungen so auch gegen diese High-Level Working Group. Das ist eine Expertengruppe, die sozusagen im Wesentlichen aus Strafverfolgern zusammengesetzt ist und eine Art Wunschliste aufgestellt hat, schon im Juni, also schon im Sommer veröffentlicht worden, die sie ganz gerne hätten und die umfassende Speicherverpflichtungen mit sich brächte, die wiederum die Verschlüsselung untergraben will, auch so mit so wieder so technischen nur vage, ja, man weiß immer nicht so richtig, wie sie das machen wollen, wenn sie End-to-End-Verschlüsselung untergraben wollen, ohne Hintertüren einzubauen, aber wollen sie, sie haben ein hartes Sanktions- und Strafregime gleich mit vorgeschlagen, das ist also ein ganz langer Katalog an Empfehlungen. Und das Schlimme daran ist nicht nur, dass sie technisch vage bleibt und ja niemand wirklich mal erklärt, wie sie das eigentlich machen wollen, ohne dass sie die IT-Sicherheit dauerhaft unterminieren. Das Schlimme daran ist eigentlich, dass er das offene Ohr bei der EU-Kommission gefunden hat, dass also eine relativ große Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Empfehlungen nicht etwa ja, lachen, lochen, löschen, sondern dass die ernsthaft erwogen werden. Ja? Also wir haben uns hier wieder mit sehr vielen internationalen NGOs zusammengeschlossen. Wir haben versucht, darauf hinzuweisen, dass sie hier massiv die IT-Sicherheit untergraben, und zwar absichtlich, und dass die Wünsche der Strafverfolger nicht sozusagen alles in Bezug auf Fragen der Verhältnismäßigkeit und Erforderlichkeit sein sollten. Ja. Aber wir werden sehen, wie das hier weitergeht. Mein Eindruck ist, dass das Zusammenschließen von Leuten und Argumente vorbringen, warum, was eine schlechte Idee ist, auch im Sinne der inneren Sicherheit der Europäischen Union, auf taube Ohren und auf eine gewisse Faktenfeindlichkeit also stößt. Nichtsdestotrotz, wir haben es aufgeschrieben und oh, da haben wir gleich den nächsten. Soll ich den gerne mitmachen?
Ja, aber ich würde noch kurz eine Ergänzung hinzufügen zu deiner Faktenfeindlichkeit. Das Ding bei dieser High-Level Working Group ist nicht nur, dass sie eine Wunschliste an Überwachungsdingen aufgestellt haben, sondern sie haben auch Wünsch dir deinen Experten gespielt, damit die Wunschliste auch entsprechend ausfällt und die Zivilgesellschaft gar nicht mit an den Tisch geholt. Es gab dann zwar so eine Anhörung, wo ich glaube 40 Menschen in eine Dollar-Konferenzsoftware geworfen wurden und dann 5 Minuten was sagen durften, aber das ist wieder so Partizipa pipapo, ihr dürft jetzt mal was dazu sagen, dann können wir sagen, dass ihr was dazu gesagt habt und dann machen wir trotzdem, was wir wollen. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch, auch durch das nächste Thema, was Konz jetzt gleich beleuchten wird.
Ähnlich verhält es sich eigentlich bei der Cybercrime Convention. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der bereits seit 2022 inhaltlich verhandelt wird und eigentlich peinlicherweise ein Vorschlag der Russen war, weil es so ein bisschen schwierig macht, jetzt im Nachhinein zu begründen, warum man sich jetzt doch da irgendwie einigen konnte. Und die Argumentation der Diplomaten ist dann immer so Multilateralismus. Ja, wir können doch miteinander reden, Krieg hin, Krieg her, komische Forderungen hin oder her.
Die Kritik hieran ist auch breit. Seit Monaten und von im Wesentlichen allen Bürgerrechts- und Digitalorganisationen, die irgendwie sich mit diesen Themen beschäftigen. Wir haben hier wieder die Problematik, dass massive Überwachungspflichten gefordert werden, dass die Menschenrechtsstandards, auf die auch die Zivilgesellschaft immer wieder hingewiesen hat, unterirdisch schlecht sind. Und das Auswärtige Amt darauf dann nur antwortet, naja, wir haben halt versucht zu verhandeln und wir schließen uns letztlich dem Verhandlungsmandat der Europäischen Kommission an, die jetzt am 17.12. im Plenum der UN-Generalversammlung tatsächlich zustimmen wollte. Es gab, wir wissen noch nicht richtig warum, am 17.12. dann eine Verschiebung, das lag zwar schon in der Tagesordnung, aber irgendein Budgetausschuss hatte da noch ein Papier nicht eingereicht. Also wir wissen nicht genau, wann es jetzt erneut abgestimmt wird, aber wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Europäische Union gegen diesen völkerrechtlichen Vertrag, der mit Cybercrime nichts zu tun hat, der ein massiver Überwachungsvertrag ist, der übrigens schon wieder diese Regelung mit den Hackerparagraphen drin hat und also IT-Sicherheitsforscher, aber auch Journalisten massiv bedroht, der große Datenaustauschverpflichtungen drin hat, die Diktaturen dieser Welt, ich meine, wir reden über die UNO, ne, sollen zugreifen dürfen auf diese Daten, der Standards, die im UN-Zivilpakt drin sind und die Menschenrechte hochhalten, einfach nicht umsetzt, jedenfalls nicht in allen Fällen. Also ein großes Problem und auch sehr problematisch daran, überhaupt eine Öffentlichkeit herzustellen dafür. Ja. Selbst wenn sich die ganzen NGOs zusammenschließen und dafür offene Briefe schreiben. Und dass es keinen Konsens gibt, grundlegende Menschenrechtsstandards sozusagen hochzuhalten und in diese völkerrechtlichen Verträge zu schreiben, ist wirklich ein Armutszeugnis für die Demokratien und für die gesamte EU, die sich doch tatsächlich dem anschließen will. Im Übrigen auch die Vereinigten Staaten, die unter gewissen Bedingungen diesem völkerrechtlichen Vertrag zustimmen wollen. Vielleicht noch eine Verfahrenssache dazu. Innerhalb dieses Vertrages braucht es nur 40 Ratifikationen, um ihn in Kraft zu setzen. Also es erleichtert. Da können die Russen nur milde lachen drüber. Das Einzige, was wir also jetzt im Grunde noch tun können, wenn das wieder in das Plenum der UN-Generalversammlung kommt und da abgestimmt wird, ist auf die Umsetzung und sozusagen ja, die Art, wie sich die demokratischen Staaten an die Umsetzung machen, zu schauen und zu hoffen, dass man das noch weit verzögern kann. Ich habe wirklich immer die negativen Themen, ich bin schon ganz pessimistisch.
Oh je. Ich habe ein positives.
Oh ja, gut.
Also ein lustiges, aber es ist auch so ein Lachen, was einem im Hals stecken bleibt. Das hat uns die letzten Wochen beschäftigt. Eine weitere Disclosure-Geschichte, die auch hier gestern von Flübke und Michael Kreil vorgetragen wurde, im Spiegel groß behandelt wurde. Ein Datenleck, wo uns durchaus mal die Spucke weggeblieben ist, nämlich Fahrzeuge von Audi, Seat, Volkswagen und was bauen die noch? Skoda, was sie alles bauen. Die nach Hause funken, jedes Mal sagen, wo gerade ihr Motor abgestellt wurde. Und da ist natürlich für über 800.000 Fahrzeuge Bewegungsprofile erstellt werden konnten. Und bisher habe ich niemanden gefunden, der sagte, ja, ja, klar, dem habe ich zugestimmt, das finde ich voll super, dass das über 2 Jahre von meiner Karre in irgendeinem offenen Amazon-Cloud-Speicher gespeichert wurde. Ich habe aber auch noch niemanden gefunden, die mir gesagt haben, ja, nee, das wusste ich, dass es gespeichert wurde, ich dachte nur, es wäre sicher. Ja? Also ich glaube, wir haben hier ein klassisches Beispiel von, was so auf Seite 37 der AGBs steht, nämlich Geolokationsdaten von deiner Karre werden gespeichert. Und ja, ich habe es mir dann auch rausgesucht. Das ist juristisch einwandfrei, wie mir das technische Team versichert hat. Aber natürlich im Prinzip eine riesige Katastrophe, dass dieser Datensatz überhaupt existiert hat. Entsprechend haben wir den auch aufgearbeitet und zusammen mit dem Spiegel analysiert, um mal darauf aufmerksam zu machen, was da für Probleme mit einhergehen. Ich erinnere mich an angenehme Gespräche mit unseren Freunden beim Verfassungsschutz, beim Innenministerium, beim BSI, die alle total amüsiert waren darüber, dass Autos diese Daten sammeln. Wichtig dazu ist natürlich auch zu sagen, Das tun nicht nur Kfz der Volkswagen-Gruppe, das tun sicherlich auch nicht nur die elektrischen Autos, die jetzt hier betroffen waren, sondern das tun mit Sicherheit sehr viele andere Fahrzeuge von Herstellern, wo die jetzt nicht das Glück hatten oder das Pech hatten, dass wir eine Sicherheitslücke gemeldet haben. Ebenfalls muss ich dazu sagen, das technische Team bei Volkswagen hat wirklich verantwortungsbewusst und professionell reagiert. Die haben das restlos geklärt und sauber geklärt. Eine Kleinigkeit hatten sie vergessen, das haben wir nachgemeldet. Also der Austausch da war sehr positiv und wir hoffen natürlich, dass das auch so bleibt. Denn so eine Disclosure kann ja auch mal anders verlaufen, wie bei unseren Freunden, die hier letztes Jahr über DRM in Zügen vorgetragen haben.
Warte, ich muss noch eine Sache dazufügen, Linus. Guckt euch mal an, wie gestern die Berichterstattung war, die nach dem Spiegelartikel folgte. Ja. Da ist das maßgebliche Wort, was man immer so, Datenpanne, ist aber nichts passiert, war nur die Guten vom CCC. Die Frage, warum diese Datensammlung existieren muss, hat keiner in der Berichterstattung wirklich gestellt. Und im Spiegel ist die Opus hinten drin. Das heißt, das ist eigentlich, was wir aufs Tapet setzen müssen. Warum in aller Welt, was soll ja Mist? Datensparsamkeit war schon immer ein gutes Ding in der IT-Sicherheit. Und ich denke, mit Ausnahme vom ADAC, der eine Meldung gemacht hat und darauf hinweist, dass übrigens auch andere Autos fette Datensammler sind. Ich glaube, da müssen wir drauf dringen. Das haben wir zwar in der Pressemitteilung, aber wenn man sich anguckt, wie darüber berichtet wurde, dann ist es letztlich, oh, böse Datenpanne. Aber die eigentliche Frage müssen wir stellen und wir müssen die Autofahrer da auf unsere Seite kriegen, die App-Klicker, die sozusagen Betroffenen. Ich glaube, das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe für 2025.
Die Aufgabe wird natürlich auch nicht dadurch einfacher, ich hatte es ja gerade mit dem anderen Datenleck schon angesprochen, dass die Rechtsabteilung tatsächlich dann die Ansicht vertreten, naja, okay, gut, die haben ein paar Terabyte Daten runtergeladen und ausgewertet, aber das war jetzt kein unberechtigter Zugriff, das waren ja die Guten. Und das heißt natürlich auch, dass die Betroffenen im Zweifelsfall jetzt, wenn überhaupt, aus der Presse informiert werden. Ja, ich kriege ja jetzt schon irgendwie die Mails, ich habe einen Audi, hast du nicht gesehen, ist der in den Daten? Und sie sagen, kann ich dir leider nicht sagen, die haben wir gelöscht, ja. Aber die, also grundsätzlich den Leuten zu sagen, die Leute vernünftig darüber zu informieren, was da für Datensätze existieren, um das vielleicht noch ein bisschen zu erweitern. Teilweise wissen das ja die Unternehmen selber nicht. Ja. Es war relativ unterhaltsam in den Gesprächen mit den technischen Teams. Die konnten nicht so einfach auf diese Daten zugreifen. Da kommt dann wieder die Compliance. Ja. Da hat dann der Datenschutz wieder irgendwie geschrieben, pass auf die riesige Datenhalde, die darf aber keiner zugreifen, die haben wir nur. Ja, und also das war tatsächlich so, dass das dann ich quasi über Bezüge zwischen den Daten mit den Leuten gesprochen habe und die sagten dann so, hä, nee, das kann man doch gar nicht zugreifen. Dann meinte irgendeiner so, ja doch, scheiße, das liegt ja in dem einen Bucket. Aber ich kann da nicht drauf zugreifen. Also die Compliance-Abteilung, die machen ganze Arbeit, sorgen dafür, dass die Mitarbeiter selber nicht drauf zugreifen können und dass die Kunden nicht informiert werden. Gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen.
Ich fahre datensparsam Zug. Ich bin sehr froh, dass die drei Hacker wieder da waren. Wir unterstützen jetzt als Club auch die weitere Reise, nicht nur finanziell, und das ist jetzt mehr Ausblick. Wir müssen auch in Zukunft einfach noch mehr Öffentlichkeit hierzu schaffen, wie die Geschichte weitergeht. Vielleicht gibt es sogar einen Teil 3 Ende nächsten Jahres. Schauen wir mal.
Nicht zuletzt wurde dann gestern noch ein weiterer Krater gerissen in die elektronische Patientenakte. Nicht der erste Vortrag, den Martin Schier sich zu dem Thema machte, gestern zusammen mit Bianca Kastel. Eine Reihe an haarsträubenden Entscheidungen und Pfaden, die sich in diesem System verbergen, die es letztendlich ermöglichen, wenn man einmal einen Heilberufe-Ausweis hat, der quasi sagt, okay, ich bin jemand, der auch Daten auslesen darf, dass man dann unter relativ einfachen Möglichkeiten die Daten von allen Menschen, die eine elektronische Patientenakte haben, auslesen kann Und das funktioniert letztendlich durch das Inkrementieren von Kartennummern. Der Fall ist etwas komplizierter, aber das Problem bricht sich runter zu: inkrementiere eine Zahl und besorg dir so einen Ausweis. Den hatte Martin ja schon seit einiger Zeit rumliegen. Das war der, den sie sich an irgendeine Wursttheke haben liefern lassen von so einem Hermesboten. Also viel Spaß mit den Daten in der elektronischen Patientenakte, aber auch da haben wir natürlich viele Gespräche geführt. Der Modellversuch soll jetzt am 15. Januar starten. Am 15. Februar sind alle diese Probleme behoben. Am 23. Februar ist Bundestagswahl. Ich frage mich, wie man da auf den 15. gekommen ist. Jedenfalls, ich meine, die Frage, die man sich da natürlich auch stellt, ist: wenn das doch so schnell geht und wenn man das so einfach bei etwas, was sogar schon existiert, beheben kann, warum hat man das nicht von Anfang an gemacht? Ja, und hier auch Gruß an unsere Freunde vom Fraunhofer SIT, die das Sicherheitskonzept der Gematik analysiert haben. Ja, die sollten das Sicherheitskonzept bewerten, haben sie gemacht. Und haben sie gesagt, boah, hui, das war ganz schön viel Papier. Damit trainieren wir am besten jetzt mal ein LLM. Ja? Und dann haben sie ein LLM trainiert, das Gematik-GPT. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ne? Und haben dem dann Fragen gestellt. So, gibt es einen Pfad, so und so, so und so. Und da kommen dann so Sachen raus wie, ja, hier in den Prozessen, wenn jemand eine Schwachstelle meldet, muss ja eine Risikoanalyse gemacht werden. Und wenn das jetzt am, weiß nicht, Tagen mit M an Ostern hast du nicht, dann sind das ja bis zu 5 Stunden, dann müsste man dann, 5 Tage, bis jemand die Risikoanalyse machen kann, da muss man dann Bereitschaftsdienste haben. Also das ist dann so das, was irgendwie so eine Fraunhofer dazu macht. Und Martin geht da irgendwie hin und sagt, hier plus eins, zack, bumm, fällt alles raus. Also vielleicht sollte man sich mal überlegen, ob man nicht von vornherein vielleicht eher Sicherheitskonzepte baut, die keine 800 Seiten sind, für die man LLM trainieren muss, sondern welche, die einfach so anerkannte Sicherheitsstandards zur Anwendung bringen. Aber gut, das ist so eine Idee, die setzt sich irgendwie dauerhaft nicht durch. Habe ich irgendwie nicht den Eindruck. Aber es heißt ja auch EPA für alle. Wir wussten nur nicht, dass damit der Zugriff gemeint ist.
Es gibt natürlich auch Opt-out, da können wir vielleicht nochmal einen freundlichen Hinweis drauf machen, dass ihr das Widersprechen nutzen könnt. Da gibt es von der AIDS-Hilfe eine Anleitung für Betroffene. Schaut euch das an und verbreitet es weiter, es ist sehr gut.
Gut, wir werden jetzt keinen länglichen Ausblick auf das Jahr 2025 geben. Ich glaube, wir haben bei den Themen ja öfter mal erwähnt, wo wir drauf im Jahr 2025 schauen müssen. Klar, alle werden jetzt erstmal auf die Wahl schauen und auf die Software der Wahl. Vielleicht sollten wir jetzt noch sagen, die Themen, die wir hier dargestellt haben, sind natürlich immer nur ein Teil von dem, was die Arbeit im TCC ausmacht. Wir haben jetzt sehr auf die politischen Themen gestützt, aber das Jahr 2024 war auch das Jahr, wo in allen ERFA-Kreisen und Chaos-Treffs sehr viel reguläre Veranstaltungen sind und Krypto-Partys und also Themen bearbeitet werden. Also der Club ist sehr viel mehr, als wir hier dargestellt haben, aber dafür lohnt sich vielleicht nochmal ein Blick zurück, denn heute gab es ja auch eine Veranstaltung, die die einzelnen Hackerspaces vorstellt. Wir wollen sozusagen nur betonen, dass das immer nun Aspekte sind, die wir aus dem Jahr 2024 aus politischer Sicht herausgreifen können. Oh. Jetzt kommt der Ausblick. Möchte irgendwie jemand was zum Ausblick sagen? Der Ausblick ist düster, Freunde. Ne?
Nein, der ist bunt, siehst du doch da. Das ist bunt, das
er
ist so blinkt Regenbogen.
Und er ist bunt, solange wir in unseren Hackerspaces bleiben.
Also tatsächlich, also ich persönlich grusel mich sehr von den Ergebnissen der Wahl. Wir haben ja schon in der Europawahl einige dann Rechtsruck gesehen und einige von den Wahlen etwa in Brandenburg oder in Sachsen. Aber aufgeben hilft nicht. Ne? Wir, glaube ich, haben weiter eine wichtige Funktion, die wird sein, über Technik aufzuklären, eine unabhängige Meinung zu äußern und uns dabei abzugrenzen von all den Menschenfeinden, die offenbar in Scharen gewählt werden. Und so richtig aufgesteckt habe ich noch nicht. Meine Hoffnung ist vielleicht schon noch, dass es so düster nach den Wahlergebnissen nicht aussehen wird. Also wir werden mal schauen, wie wir uns danach positionieren müssen.
Der Erdgeist.
Aber positivere, das ist mir wirklich nicht eingefallen. Ich habe mich bemüht. Das kann mal einer von euch?
Der Erdgeist hat auf seinen Zettel geschrieben, er kann nicht mehr reden. Ihm ist, also, ich habe mich schon eh gewundert, dass du so still bist. Okay, aber die Stimme ist, Erdgeist Stimme ist weg. Erdgeist hat die Stimme verschlagen. Ich denke, also wir haben einen düsteren Ausblick, das ist richtig. Und es wäre unsinnig, darüber hinwegzutäuschen. Und das heißt, dass wir ein paar Kräfte sammeln müssen, dass wir uns an ein paar Tugenden erinnern müssen, die vielleicht zu guten Zeiten einem so zufliegen. Ja? Freundschaftlich sein, Zusammenhalt zeigen, solidarisch sein, auf die Schwächeren achten, zusehen, dass man Wissen teilt und Menschen ermächtigt, statt sie irgendwie zurückzuhalten oder in ihren Zielen zu behindern. Und dass man offen in diese Welt blickt und Wissen miteinander teilt, weil Wissen uns alle zu mündigen Menschen macht, die gemeinsam Besseres und Schöneres schaffen. Und diese Fähigkeiten, die wir hier auf dieser Veranstaltung immer so schön ausleben, die werden in den nächsten Wochen, auf jeden Fall, Monaten auch und vielleicht sogar Jahren immer wieder auf die Probe gestellt werden. Und deswegen kann ich nur sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Kongress.
Okay. Hallo, hallo. Okay, vielen Dank. Wir haben das ein fantastisches Security-Team, die Crew. Und die möchten nochmal erstmal Applaus für die Crew. Und die möchten nochmal ganz kurz einordnen, was vorhin hier auf der Bühne passiert ist.
Vielen Dank. Hi Leute. Die meisten von euch waren ja auch am Anfang des Vortrags schon da. Wir selber sind dazu gerufen worden. Wir sind die Crew. Viele von euch kennen uns. Wir sind die Security vom CCC, machen das schon seit vielen Jahren. Und genau, wir sind vorhin dazu gerufen worden, damit die Veranstaltung hier laufen kann, weil Personen hier auf der Bühne waren und dieses Banner gehalten haben. Und wir wollten gerne dazu noch sagen, dass wir das natürlich machen, damit hier Sachen laufen, und gleichzeitig stehen wir aber auch dahinter, was auf diesem Banner steht, und wir haben mitbekommen, dass es eben Flyer gab, aber dieser Statement nicht vorgelesen wurde, und deshalb würden wir das gerne jetzt einmal zum Abschluss vorlesen.
Patriarchale Strukturen bekämpfen, betroffenen Glauben. Trotz wiederholter Fälle von sexualisierter Gewalt aus den eigenen Reihen der CCC, hat der CCC keinen angemessenen Umgang gefunden. Statt Betroffene zu unterstützen und Täter auszuschließen, bleiben diese Teil der Community und dürfen weiterhin Veranstaltungen und den Kongress besuchen. Diese Haltung zeigt ein strukturelles Versagen im Umgang mit sexualisierter Gewalt und spiegelt patriarchale Machtstrukturen wider. Sexualisierte Gewalt entsteht aus Machtungleichgewicht und darf nicht als Missverständnis oder beiderseitiger Konflikt relativiert werden. Solches Verhalten schützt TäterInnen, unterdrückt Betroffene und reproduziert Ungleichheit. Die Folgen sind gravierend. Betroffene werden ausgeschlossen, verlieren Raum zur Verarbeitung und erleben erneute Traumatisierung. Ein Awareness-Team und eine Schiedsstelle bringen wenig, wenn Täter im Ergebnis weiter willkommen sind und darüber hinaus eigene Schutzräume zugewiesen bekommen. CCC, Betroffenen muss geglaubt werden, anstatt Täterschutz zu betreiben. Ihr seid Freiwillige oder Teilnehmende des Kongress, wendet euch an die Organisationsstrukturen, fordert Konsequenzen, achtet aufeinander und glaubt Betroffenen.